Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer, ich sag mal, ganz besonderen Folge von Orki Cool Schmökert, dem Format, in dem normalerweise Lea, Irin und ich gemeinsam in alten und auch neuen Magazinen blättern und etwas Blattkritik üben. Aber heute ist tatsächlich alles anderes, weil heute schmöker ich mit einem ganz besonderen Gast durch ein ganz besonderes Heftchen. Und zwar, um bei dem Heftchen zu beginnen, durch die Retro Gamer, ein modernes Magazin über alte Spiele. Und jetzt an der Stelle kann ich auch verraten, wem ich das machen werde, und zwar mit Jörg Langer. Hallo.
Hallo, guten Morgen, Abend, Mittag oder Mitternacht, was immer die lokale Zeit im Moment des Hörens für euch ist. Und hallo, Dom.
Ja, hallo, wir beide, ich bin schon so aufgeregt, ich möchte es direkt hinaus posaunen, weil ich das so wunderbar finde. Wir beide haben eine besondere Beziehung jeweils zur Retro Gamer und die könnte gleichzeitig anders gar nicht sein. Ich fange einfach mal kurz mit meiner an und dann holen wir dich ins Boot und dann frage ich dich aus, warum du jetzt hier eigentlich ausgerechnet sitzt. Und zwar, bei mir ist es schnell erzählt, ich habe vor langer, langer Zeit aufgehört, Printmagazine zu lesen, die sich drehen um irgendwie Spielekram, Spielejournalismuskram, weil ich diesen Eindruck gewonnen hatte, dass viele Magazine im Grunde eigentlich nur ihre Webseiten abdrucken und sagen, so bitteschön, kostet aber jetzt 1000 Euro. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, diese Magazine deswegen zu lesen. Und dann, also ohne Witz, vor einiger Zeit, das war jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, musste ich eine lange Zugfahrt von Hamburg in den Süden Deutschlands antreten und das dauert ja so schon lange und dann mit der Deutschen Bahn aktuell ja noch viel länger als eigentlich gedacht.
Und für einen Hamburger ist das ja so ein bisschen wie ins noch nicht kolonial erschlossene Afrika zu reisen.
So ist das exakt.
Mit diesen Lederhosenträgern, die da, wenn man nicht aufpasst, einen anfallen, oder?
Und dann dachte ich mir, was schützt mich besser auf dieser Reise, als mal wieder so ein richtig dickes Heftchen zum Lesen. Und dann wollte ich eigentlich mir ein Nicht-Spiel-Heftchen kaufen und gucken, was es da so in der Auslage gab. Und dann stolperte ich, ne, also mit dem Zeigefinger, der so durch diese Magazinreihen blätterte, über die Retro-Gamer. Und ich kannte das Magazin nicht und ein Gag, ohne Witz, ein Gag eroberte erstmal sofort mein Herz. Und zwar, dass oben links, da wo das Magazin so rausschaut aus den Unmengen der Konkurrenz, da steht ganz fett aufgedruckt, alt. Ja, ich fand das war so charmant.
Da sind wir stolz drauf.
Also genau. Wirklich, ich fand das so charmant, habe ich das in die Hand genommen und habe dann durchgeblättert und gemerkt, um Gottes Willen, hier sind so viel, also es ist ein Fundus an Texten und Berichten über alte Spiele, von denen ich die meisten einfach nicht kenne. Und habe ich mir das mitgenommen und seitdem kaufe ich mir unregelmäßig die Retro-Gamer. Und das ist mein Weg in diese Welt. Und jetzt komplett andere Geschichte, aber trotzdem eine ähnliche Beziehung von dir mit diesem Magazin. Ich sag einfach mal ganz naiv, was hast du denn damit zu tun?
Na, ich möchte dich erstmal zu deinem Timing beglückwünschen. Wenn das tatsächlich erst vor einiger Zeit war, ja, dieses Entdeckungserlebnis, hast du es gerade noch geschafft, vor dem offiziellen Ende der Retro Gamer, zumindest beim eMedia Verlag, dazu kommen wir ja vielleicht noch,
ja,
einzusteigen, weil hättest du mit deinem Engagement und deinem Enthusiasmus das vor 12 Jahren entdeckt oder vor 11, als wir gestartet sind, vielleicht, also 2012 sind wir tatsächlich gestartet, dann wäre es vielleicht vom Verlag jetzt nicht zur Einstellung vorgesehen, ja, worden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, da wir es schon 11 Jahre machen, dieses Format von euch ist ja letzten Endes ein Rip-Off des Spieleveteran-Zeitreise-Formats, wenn ich das mal kurz sagen darf.
Wir rechnen jeden Tag mit den Anwälten.
Genau,
also die Angst hält mich wach, ja, ja, die Nächte sind kurz.
Genau. Aber bei der Zeitreise mit Heinrich Lehnhardt und mir, da haben wir jetzt kürzlich tatsächlich zum ersten Mal auch eine Retro-Gamer-Ausgabe besprochen. Also so alt ist jetzt die Retro-Gamer, genau, auch schon wieder. Und ja, meine Beziehung ist einfach dazu, dass 2012 mich ein alter, naja, nicht direkter Kollege, aber so Verlagskollege, der Wolfgang Koser, angesprochen hat. Sie wären gerade mit seinem neuen Arbeitgeber eMedia, also der kam von der PC-Welt. Ich war ja früher bei GameStar und dann noch ein Jahr bei Digital World, bei IDG angestellt, und war dann schon ein paar Jahre freiberuflich, als er sich halt gemeldet hat, also mit Gamers Global auch schon gestartet, das dritte Jahr oder so. Und da meinte er halt, sie hätten so ein paar Lizenzen gerade im Angebot von Imagine damals noch, die mittlerweile auch von Future Publishing gekauft worden sind. Und eins davon wäre halt so ein Retro-Magazin und ob ich vielleicht Lust hätte, das zu machen, so als externes Redaktionsbüro. Und das war so mein Einstieg in die Retro-Gamer. Dann haben wir 2012 auch tatsächlich ein erstes Heft gemacht. Das war allerdings so ein Jahrbuch mit 256 Seiten und eine reine Übersetzung. Das war viel Holz, klar, aber das war halt eine reine Übersetzung. Da haben wir nur die englischen Artikel genommen, haben die versucht, irgendwie ins Deutsche zu übernehmen und haben auch am Heft nicht viel geändert. Und weil das wirklich sehr gut lief, das war aber auch ein super Heft, hat alles gepasst, allein schon das Cover mit Mario drauf und so in Pixel-Look. Und nachdem das sehr gut lief, hat der Verlag, glaube ich, Ende 2012 gesagt, ja super, wir starten dann, ich weiß nicht mehr, ob es Februar oder Mai 2013 war, ich glaube Mai, starten wir damit regelmäßig mit einem Quartalsheft. Und das haben wir dann gemacht. Also wir sind jetzt seit über 10 Jahren quasi, sind wir ein Quartalsheft und haben aber das schon etwas geändert, das Konzept. Das heißt, seitdem machen wir so etwa 20% des Hefts, teilweise auch mehr, machen wir selbst mit deutschen Autoren. Und die restlichen 80%, das ist immer noch den überwiegenden Teil, den konvertieren wir aus dem Englischen, aber halt nicht. Ich habe neulich, war ich mit Freunden, also meine Frau und ich mit Freunden, haben uns einfach getroffen und auch so ein bisschen erzählt, was machen wir so. Und, aber das macht das, die Übersetzung macht doch jetzt eine KI, oder? Das ist doch total easy. Nein. Also ich habe tatsächlich schon versucht, per KI zu übersetzen, einfach mal zum Test, also wäre ja wirklich schlau, man würde sich diese ekligen Autorenhonorare sparen und einfach die KI, das kannst du natürlich völlig vergessen, also das ist immer noch erschreckend schlecht, was da rauskommt, allein schon mit englischen Spieletiteln, die dann in ein und demselben Text mal übersetzt werden, mal als Titel quasi erkannt, also das ist ganz schlimm. Mhm. Nee, das übersetzen Menschen. Und die haben auch die Aufgabe, das zu lokalisieren, also quasi aus einem englischen Satz einen deutschen Satz zu machen, weil Englisch, Schriftenglisch funktioniert einfach ein bisschen anders und auch der Stil der Engländer ist anders. Ich behaupte jetzt nicht, da kommen komplett andere Texte bei raus. Also ich glaube, man merkt immer noch, wenn englischer Text eher vielleicht mal schwach war, dann wird's auch kein genialer deutscher Text, außer er wird wirklich komplett umgeschrieben. Das habe ich persönlich schon gemacht bei Themen, die mir wichtig sind, so Echtzeitstrategie oder Total War Serie. Da habe ich einfach nicht ertragen, was da teilweise an Unsauberheiten drin stand und wo ich es einfach besser wusste. Aber also da wird schon viel dran gemacht. Es werden auch dann so Zitate aus alten englischen Magazinen in Zitate aus alten deutschen Magazinen umgewandelt, solche Geschichten eben. Und so entsteht das Heft seitdem und eben auch mit 20-25% neu geschriebenen Texten. Das sind dann wirklich so Heroen des deutschen Spielejournalismus. Das sind Leute wie der Anatol Locker, der Roland Austner, der Heinrich Lehnhardt, der Michael Hengst und solche Kaliber, Stefan Freundorfer seit einigen Jahren auch und ein paar andere, ja, also ich kann noch beliebig noch ein paar andere nennen, natürlich der Harald Frenkel, den ich sehr, sehr schätze und der auch so Homebrew-Geschichten sehr gerne macht. Der Willi Forster natürlich mit seinem vor allem auch Hardware-Know-how. Also da haben wir schöne Sachen, schöne Autoren und das in der Kumulierung ist quasi das deutsche Retro-Gamer-Heft.
Ja. Und durch das wollen wir heute so ein bisschen blättern, um den Menschen da draußen quasi mein Bahnhofserlebnis nahezubringen über diesen Weg. Vielleicht stolpert ihr jetzt ja auch darüber, denn die Zukunft dieses Magazins, die ist ungewiss. Dazu kommen wir gleich. Und gerade jetzt ist es wahrscheinlich besonders wichtig, dass Menschen auf dieses Projekt und auf dieses Magazin aufmerksam werden. Bevor wir dazu kommen, nochmal ganz kurz für mich zur Nachfrage und auch für die Leute da draußen. Im Editorial, also ich habe hier das Magazin vor mir, so cool, dass man es kurz hören kann, der kleine Soundeffekt. So. Im Editorial, um nochmal kurz nachzufragen, unterschreibst du deinen Namen mit externe Projektleitung Retro Gamer. Du hast eben schon angerissen, was du da eigentlich alles machst, aber um nochmal ganz genau nachzufragen, im Grunde, und das gebe ich gern mal als Fragezeichen an dich raus zur Korrektur, im Grunde ist es doch die Arbeit eines Chefredakteurs, oder? Überall, ja. Ne? Verwaltung, gucken, ja. Dass alles funktioniert, ineinander läuft, sogar bis zum Layout auch nochmal drüber schauen, das verstehe ich so richtig.
Ja, genau. Also ich plane das Heft, ich gebe das Heft in Auftrag, ich bezahle auch die Artikel und die Übersetzungen und ich stelle dann meinerseits eine Rechnung an den eMedia Verlag. Das hat auch jetzt 11 Jahre lang gut geklappt. Die einzige Sache, wo ich quasi nur einen Vorschlag mache und das finale Absegnen kommt dann vom Verlag und teilweise auch wirklich Textänderungen, ist das Titelbild tatsächlich. Aber weil ich eben gesagt habe, also Leute, bin ich jetzt Chefredakteur oder nicht? Nee, das wollen wir intern machen. Schreibe ich das halt drunter. Das hat ja letzten Endes auch presserechtliche Konsequenzen. Und ich mache auch vereinzelt, bringe ich auch Anzeigen ins Heft. Und das fände ich, das ist als externe Projektleitung, ist das hygienischer als Chefredakteur.
Ja. Bevor wir jetzt gleich reinblättern, vielleicht können wir das jetzt direkt auflösen. Sonst werden sich die Leute 2,5 Stunden fragen, alles klar, klingt ja toll, was die da so entdeckt.
Aber jetzt wird's eingestellt. Seite.
Genau, was ist denn los jetzt? Und deswegen, vielleicht ziehen wir das kurz an den Anfang und erklären kurz, wie ist denn jetzt der Stand? Weil, um es mal positiv zu formulieren, es ist gerade eine spannende Zeit, in der wir leben.
Ja, es ist eine sehr spannende Zeit, spannender als ich es gebraucht hätte, weil auch bei Gamers Global, was ja mein Hauptdingens ist, nicht so alles rund läuft und ach, es ist echt blöd. Also als wir an der aktuellen Ausgabe, sprich, wir reden jetzt über die 2023, aber die 2023, die seit 2 Wochen, glaube ich, am Kiosk ist oder 3, als wir an dem Heft gerade so eine Endphase gewerkelt haben, hat mich die Nachricht ereilt, dass das das vorletzte Heft ist, das wir machen werden. Also die erste gute Nachricht, die 1 2023 am 8. November, die erscheint noch, an der arbeiten wir jetzt gerade. Aber danach werde das Heft eben eingestellt und das ist natürlich höchst betrüblich, da ich letzten Endes nur das kleine, dumme, externe Redaktionsbüro bin bei der Geschichte und nicht Teil des eMedia-Verlags. Kann ich tatsächlich nur mutmaßen, aber die Mutmaßungen brauchen jetzt nicht unbedingt Nobelpreis verdächtige Gehirne. Also der Verlag zieht aus dem Heft nicht genügend Profit. Ich glaube nicht, dass er draufzahlt bislang, aber er zieht halt nicht mehr den Profit, den er gerne hätte. Und dahinter steckt vermutlich ein Einbruch über die Jahre im Kioskgeschäft. Das wäre zumindest nicht verwunderlich, weil das ist der Weg, den gerade alle Hefte gehen. Wenn man sich auch mal umschaut, die Titanic soll jetzt gerettet werden mit ganz prominenten Fürsprechern, die nochmal die Werbetrommel rühren. Und andere Hefte haben Probleme im Spielebereich sowieso. Schau dir meine alte GameStar an, die ich ja wirklich ja damals mit, glaube ich, 340.000 monatlich verkauften Heften übergeben habe, sozusagen, wo die jetzt liegt. Und zwar nicht, weil die Jungs und Mädels blöd wären oder Fehler machen würden, sondern einfach, weil Print eben kontinuierlich sinkt. Und das ist da passiert und vielleicht passt es ja auch nicht so ganz ins Portfolio von Heise, weil Heise ist ja die eigentliche Mutter. Also eMedia ist eine Subsidiary of Heise und Heise macht halt CT und solche Sachen und vielleicht passt da auch die Retro Gamer nicht so ins Konzept, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird die zugemacht und das ist ja mal schade, weil an dem Heft doch einige Leute mitwirken, das bin ja nicht nur ich mit meinen Mitarbeitern hier bei Gamers Global, sondern das sind ja auch diverse externe Übersetzer, das sind die Autoren, die ich schon erwähnt habe, das ist aber auch ein Layouter, der das gesamte Heft macht, der Clemens Strimmer, und das ist ein Textchef, der das alles gegenliest am Ende, der Ernst Altmannshofer. Und also insgesamt hängt da guten, ja, also jetzt nicht vielleicht im Einzelfall, vielleicht schon eher, also jetzt nicht das Wohl und Wehe der gesamten wirtschaftlichen Existenz, aber da hängen schon so ein Dutzend Leute noch dran, die da Geld mitverdienen und einige davon, also einen großen Teil ihres Geldes oder einen merklichen Teil ihres Geldes. Und bei mir ist es genauso, also bei Gamers Global, ich möchte mir jetzt eigentlich absolut in die Karten schauen lassen, aber es ist schon ein merklicher Betrag, der da auf einen Monat umgerechnet bislang von Retro Gamer kam und der jetzt wegfällt ab November. Also im November werde ich meine letzte Rechnung stellen und es ist auch nicht so, dass das existenzbedrohlich wäre. Mein Gott, es ist auch viel Arbeit, die da reinfließt, aber es ist schon eine sehr unangenehme Situation und gleichzeitig hängt sehr viel bei mir auch emotional an diesem Heft, weil bei mir ist es ja nicht nur so die Nostalgie, sondern bei mir ist es ja auch so ein bisschen, ja, die eigene Karriere. Ich zitiere dann teilweise mich selbst aus PC-Player-Zeiten und so oder werde zitiert von den Autoren, die halt gucken, wir hatten da in Deutschland drüber berichtet. Und also für mich ist es auch gleichzeitig immer noch so eine Fortbildung, weil ich ja stärker aus dem so Homecomputer-Bereich komme und dann PC statt Konsole. Konsole. Ich habe erst so mit der, ich habe immer mal wieder in die Konsolen reingeguckt, und aber so richtig war bei mir erst so eigentlich ab PS1, N64, da ging es erst los. Sprich, ich habe die 8-Bit-Konsolenzeit bis auf mal über Weihnachten vom Kumpel was ausgeliehen, und der hat dafür meinen Homecomputer gekriegt. Also habe ich im Prinzip komplett verpasst, und da gibt's immer noch ganz viele Themen, oder auch aus dem Spielautomatenbereich, also japanische Arcade-Spiele, diese Geschichten, wo ich echt immer noch dazu lerne und wirklich so mit so Sense of Wonder die englischen Artikel durchblättere bei der Auswahl oder auch mal lese. Und das alles soll jetzt wegfallen und dazu auch noch die Kohle? Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und darum habe ich zunächst mal mit meinen Kollegen gesprochen. Das ist ja überwiegend ist das nur ein freier Verbund, aber trotzdem, wir machen jetzt in leicht wechselnder Besetzung auch seit 11 Jahren zusammen dieses Heft. Also der Layouter ist zum Beispiel seit Anfang an dabei. Würdet ihr denn weitermachen, wenn ich das weiterführe, so mit finanziellem Risiko? Und dann hieß es, ja, nö, machen wir gerne, klar, für uns würde sich ja nicht viel ändern. Und dann habe ich mit dem Verlag gesprochen, hey, wie sieht's denn aus, kriegen wir vielleicht die Abos oder so, und da ist aber nicht so wahnsinnig viel Bereitschaft, die wollen das lieber intern irgendwie, oder wenn, dann würden sie es für viel Geld verkaufen, das kann ich mir eigentlich nicht leisten. Und daraus ist jetzt so dieses Retro darf nicht sterben, hat sich da entwickelt. Das ist letzten Endes, kann man sich für einen Newsletter anmelden. Da wäre ich dir natürlich super dankbar, wenn du den verlinken würdest.
Ja, selbstverständlich. Ja.
Also bei mir geht's so, wenn ich irgendwas höre, ich kann mir das nicht merken, aber ich sag's trotzdem mal, das wäre auf gamersglobal.de/retro. Da sieht man einfach so eine Newsletter-Anmeldung. Und das ist letzten Endes für mich die Interessentenliste. Also bitte nur eintragen, wenn man wirklich ehrliches Interesse hat, dann so ein Heft auch zu kaufen. Klar, also die Gedanken sind frei, kann sich natürlich jeder anmelden, aber das ist für mich so ein bisschen der Gradmesser, würde es sich überhaupt lohnen. Und die schöne Nachricht ist, weil es läuft jetzt seit 5 Wochen, ich habe auch erst ein Update verschickt, das nächste kommt tatsächlich wohl an diesem Wochenende, also wäre jetzt vielleicht ein tolles Timing für deinen Podcast oder Anfang nächster Woche, weil ich die Leute auch nicht zumühlen will und weil es auch, obwohl ich da viel im Hintergrund verhandle, auch gar nicht wöchentlich da Neuigkeiten gibt, weil es gibt ja im Prinzip ein paar Kennziffern und die müssen halt geklärt werden. Es gibt 2 Varianten. A, wir machen ein eigenes Heft, also wir, die Autoren und ich, und B, wir machen Retro Gamer weiter. Und Retro Gamer weitermachen wäre mir eigentlich angenehmer und sympathischer und wäre auch erfolgsversprechender, weil die alten Autoren, also der Heinrich Lehnhardt und die ganzen anderen Heroen, die ich da genannt habe, die machen ja das nicht als Haupterwerb wie früher eine PC-Player oder eine Powerplay oder Happy Computer oder Videogames oder Maniac oder wo sie alle herkommen, sondern die machen ja längst ihre eigenen Geschichten. Roland und Heinrich verdienen ja meistens Geld mit Übersetzungen längst. Beim Stefan weiß ich nicht genau, aber ich glaube, der macht auch viel Übersetzungen. Also Stefan Freundorfer. Der Winnie hat seinen eigenen Verlag, Gameplan, macht da ganz tolle Bücher. Das heißt, ich kann da gar nicht hergehen und sagen, oh, ich habe jetzt beliebig viel Geld und jetzt machen wir ein 180-Seiten-Heft jeden Monat. Das ist völlig illusorisch. Die Zeit ist gar nicht da. Trotzdem, glaube ich, würden wir es hinbekommen, was Eigenes auf die Beine zu stellen. Das wäre dann aber dünner wahrscheinlich. Mhm. Und dann bräuchte ich auch noch weitere Autoren. Das ist so die Variante 2. Wenn die Variante 1 nicht klappt und die Variante 1 ist, und die ist auf einem guten Weg, aber ich habe halt noch keinen Vertrag unterschrieben. Aber ich rede jetzt seit diesen 7 Wochen, seit die Hiobsbotschaft her, oder 6 Wochen oder wie lange auch immer, rede ich intensiv mit dem englischen Verlag, der uns quasi bislang bei eMedia die Lizenz gibt, um seine Inhalte eben verwerten zu dürfen. Das ist mittlerweile der Future Verlag in England. Die sitzen in Bath und haben Zweigstellen, also die sind recht groß. Machen auch diverse Magazine, Yachtmagazine, und PC Gamer ist bei denen und Games Radar und alles mögliche, aber eben auch Retro Gamer. Und es geht halt darum, dass ich da die Lizenz von denen in Zukunft bekomme. Die ist gar nicht mal so günstig, und aber ich kriege ja auch viel dafür. Und ja, die Sache ist die, obwohl die Lizenz nicht so günstig ist, ist es immer noch günstiger und vor allem auch planbarer, das Heft halt nach so einer 80-20-Regel oder auch mal 75-25%-Regel zu machen, was so übersetzte und eingekaufte Inhalte anbelangt. und auch immer noch günstiger insgesamt, weil man kann sich ja vorstellen, wie groß ist der Aufwand, und Retro Gamer, wir blättern jetzt gleich drin, ist ja voll von diesen ganzen direkt mit Firmen gesprochen, mit alten Heroen gesprochen. Das kostet Zeit. Also teilweise fahren die dahin und reden persönlich mit denen. Oft ist es natürlich auch einfach per Skype oder sowas oder auch vielleicht mal per E-Mail. Aber dieser ganze Aufwand, das zu machen, der muss ja irgendwo bezahlt werden. Und das nicht machen zu müssen, sondern dann halt nur die Lizenz- und Übersetzungskosten zu haben, das ist unterm Strich immer noch günstiger. Und das würde uns erlauben, ein Heft in der bisherigen Dicke zu machen und in der bisherigen Erscheinungsweise vierteljährlich. Wobei, das ist eine der Sachen, die ich die Newsletter-Abonnenten demnächst fragen werde. Würdet ihr zum Beispiel statt 172 Seiten alle 3 Monate, würdet ihr vielleicht, keine Ahnung, ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht kalkuliert, aber würdet ihr 120 Seiten alle 2 Monate präferieren, was dann vielleicht auf selbe rauskäme. Da muss man aber wieder mit den Engländern reden, weil aktuell wird die Lizenz tatsächlich pro Monat, also nicht pro Monat, sondern pro Heft gezahlt. Also auch jedes Sonderheft, das wir gemacht haben bei Retro Gamer, da musste immer die volle Lizenzgebühr überwiesen werden und so. Das sind so die Sachen, mit denen ich mich gerade beschäftige, aber die liegen meiner Einbildung nach, nähern die sich der Zielgeraden. Also es sieht echt nicht schlecht aus. Und wenn dem so wäre, dann wäre halt die erste Hürde genommen, und die zweite Hürde wäre dann, finden wir tatsächlich genügend Menschen, die uns das dann als A, E-Paper, das werde ich auf jeden Fall anbieten, und B, Print auch abnehmen, weil das ist mir ganz wichtig, ich möchte weiterhin Print machen. Allerdings, ich treffe mich da jetzt erst diese Woche mit einem alten Kollegen, den ich so aus GameStar-Zeiten noch kenne, mit Vertrieb sich sehr gut auskennt, auch jetzt noch auskennt. Es ist wahrscheinlich so, dass wir nicht mehr am Kiosk sein werden, weil das dürfte auch der Hauptgrund sein, das Heft einzustellen für Emedia. Die Kioskverkäufe sind einfach, man kann das fast nicht mehr rechtfertigen, an Kiosk zu gehen. Man druckt so viele Hefte, die man letzten Endes wegwirft, die man aber drucken muss und anliefern muss und remittieren muss. Das kostet alles Geld. Und die paar tausend Hefte, die man tatsächlich dann noch verkauft, müssen das alles finanzieren und mitfinanzieren. Da finde ich es besser, ein E-Paper anzubieten, das maximal den jetzigen Heftpreis kostet oder weniger. Ich glaube, wir könnten da ein bisschen weniger auch kosten, wenn wir halt genügend Bezieher finden. Das ist immer letzten Endes die große Gretchenfrage. Und dann würden wir das Printmagazin etwas teurer anbieten als jetzt für die Leute, die es wirklich wollen. Also du kannst ein bisschen Geld sparen, wenn du als E-Paper das beziehst, oder du kriegst es in der gewohnten Qualität und mit gescheitem Papier für einen Aufpreis, der letzten Endes unsere Mehrkosten abdeckt, weil natürlich, wenn wir dann nur wenige tausend Hefte noch drucken, ist da wieder der Pro-Heftpreis höher, als er aktuell ist. Das ist ja auch ganz klar, ob du 25.000 Hefte druckst oder keine Ahnung wie viele, 2.500, das ist natürlich ein Riesenunterschied im Pro-Stückpreis. Ja. Und das sind so die Überlegungen, und umso mehr Leute in diesem Newsletter drin sind und ihn auch lesen, und dann auch reagieren, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei uns genügend Geld bleibt, um das quasi fortzusetzen.
Jawohl, also Link, wie gesagt, ist in der Folgenbeschreibung zu finden. Ich kann es auch nur empfehlen. Ich sitze auch schon auf dieser Verteilerliste drauf seit einiger Zeit. Ich habe auch diese erste Mail bekommen und kann bestätigen, da wird man nicht zugespammt. Es war wirklich nur diese eine Mail bisher. Da habe ich auch fleißig dran teilgenommen, und ich bin sehr gespannt, wie das da weitergeht. Und apropos weitergeht, eine Frage habe ich noch, bevor wir jetzt wirklich eintauchen in die Retro-Gamer, die uns vorliegt. Und zwar, da muss ich noch mal einen halben Satz ausholen, aber wir haben es gleich geschafft. Und zwar folgendes. Vor einiger Zeit habe ich für mich entdeckt, das Schaffen und das Leben von Bill Kunkel. Wahrscheinlich gilt sogar als der erste Spieljournalist, der so Ende der 70er, Anfang der 80er sich schon, ich sag mal, fast schon feuilletonistisch, aber auch in Testform mit Spielen auseinandergesetzt hat. Und dann habe ich mir seine Autobiografie gekauft und dann da so ein bisschen rumgelesen.
Aber der ist doch gestorben schon längst,
der ist schon
oder?
Tot, der ist mittlerweile schon verstorben, genau. Das nimmt natürlich der Geschichte jetzt einen kleinen Twist, aber ist egal. Dann
das tut mir, ich dachte nur gerade, ob du mir den als Autor empfehlen willst.
Nein, natürlich. Der ist leider schon verstorben, Anfang der 2000er. Genau, jedenfalls so. Und da habe ich mich da so ein bisschen eingearbeitet, und ich fand das also hoch faszinierend, was er in Ende der 70er, Anfang der 80er für Ideen hatte und Experimente gestartet hat. Und zwar zum Beispiel hatte er ein kleines, also Zine-Magazin, so ein kleines, also fast schon von Hobbyisten gedruckt, gedrucktes und gestaltetes Magazinchen herausgebracht und das sah so aus. Der hat sich mit 4 Freunden und Freundinnen, die alle irgendwie sich mit Spielen und Arcade-Teilen und sowas auseinandersetzen, haben die sich abends zusammengesetzt, ein Weinchen getrunken und dann eine Schreibmaschine auf den Tisch gestellt. Und dann haben die gesagt, so, jener setzt sich jetzt nacheinander an diese Schreibmaschine und schreibt zum gleichen Oberthema einen essayistischen Text, eine Kolumne, irgendwie etwas. Und das, was dabei rauskommt, wird dann nochmal redigiert und dann wird das zusammengebunden und als Heftchen an alle, die das interessiert, rausgebracht. Und ich fand das so inspirierend, das war für mich einer der Startschüsse, dass ich vor einiger Zeit selber für Okay Cool als Dankeschön für die 10 Euro Unterstützerinnen und Unterstützer ein eigenes Magazin gelayoutet und entworfen habe. 24 Seiten hat das, das geht momentan in Wellen raus an die Leute.
Okay.
Und das war für mich eine gehörige Erfahrung. Also da habe ich nochmal mit ganz neuem Auge auf die Erfahrung geschaut, wie es ist, so ein Heft zu schreiben und zu layouten und zu drucken, ja, ja, und um Gottes Willen. Und der Punkt, auf den ich hinaus will, ist folgender. Würde es dir auch als reizvoll erscheinen, zu überlegen, ein etwas kleineres, vom Thema um Umfang konzentrierteres Magazin, was damit ja auch durchaus also günstiger zu produzieren, auch zu erwerben ist, herzustellen? Oder verfolgst du wirklich diese, und ich muss ja auch wirklich sagen, schöne Idee von so einem quasi Retro-Gamer-Magazin mit 170 oder was Seiten, die ja sich wirklich anfühlen wie so eine kleine Bibel. Fast schon wie ein Lexikon, da steht ja so viel drin. Also wirklich, was man da so lernen kann, wenn man sich damit nicht so ausgeht mit den ältesten Spielen unserer Spielekultur. Aber könntest du es dir vorstellen, so ein konzentrierteres, kleineres Heftchen dann vielleicht auch in höherem, also in näherem Abstand zueinander zu veröffentlichen, oder findest du das nicht so reizvoll?
Das finde ich aus 2 Gründen nicht so reizvoll. Ohne irgendwas gegen diese, ja, sinnigeren Ideen zu haben. Ich komme selbst als Fan aus dem ja mittlerweile längst so in andere Dinge sich entwickelt habenden Bereich der Postspiele.
Oh ja.
Und das war ganz faszinierend, so Strategiespiele per Post gespielt und Verhandlungen, und da gab es dann auch so Scenes, die waren auch nicht so super umfangreich, und da habe ich überhaupt nichts dagegen, ist mir hochsympathisch. Aber 2 Dinge. Zum einen, ich habe auch schon jemand im Emilia Verlag gesagt, also ich bin nicht an einem monatlichen Retro-Gamer interessiert. Warum? Weil das dann alles andere, was ich mache, dominieren müsste, weil anders geht das nicht. Und ob das 32 Seiten sind dann oder 128, wenn du wirklich ein monatliches Heft hast, das muss gefüllt werden, und das bestimmt dann die Taktung von allem, was du machst. Ich kenne das ja. Ich habe das ja wirklich viele Jahre lang gemacht, von 94 bis, oh Gott, 2004 oder so. Und das ist so das eine. Und ich mache viele Sachen. Ich mache Gamers Global, da gibt's immer wieder Schwerpunkte wie Starfield. Ich habe jetzt in Starfield 120 Stunden Spielzeit für einen Test gesteckt und seitdem nochmal fast 30 Stunden für weitere Videos und Artikel und Zeug dazu. Und sowas muss möglich sein. Ich mache meine geliebten Japan-Dokus, die brauchen ab und zu Zeit. Ich mache einen Spiele-Veteran-Podcast. Ich möchte auch mal verreisen in Urlaub mit meiner Familie. Und ich bemitleide ehrlicherweise schon diese ganzen Twitcher, die im Prinzip keinen Urlaub machen können, guten Gewissens, weil sie sofort Angst haben müssen, wenn sie mal länger als eine Woche weg sind, dass sie sofort 30% ihrer schnell gelangweilten Zielgruppe verlieren und so weiter und so fort. Also ich will da bei aller Arbeit, die ich investiere, und ich arbeite wirklich wie ein Pferd in vielen Wochen und Monaten, aber ich will die Flexibilität haben, auch mal zu sagen, jetzt bin ich 2 Wochen in Japan oder jetzt bin ich 2 Wochen in Italien mit meiner Familie. Und das schließt das schon mal aus, weil wir ja nicht wie früher mit Apparaten von 20, 30 Leuten arbeiten, sondern ich habe es ja geschildert, wir sind jetzt im Fall Retro Gamer so ein loser Haufen von 12 Leuten, und wirklich hauptberuflich kann man sagen, macht das vielleicht der Layouter und ich so nebenher als Hauptberuf, ja. Und das schließt schon mal aus. Und das zweite ist aber auch, mir gefällt wahnsinnig dieses noch ein Heft in der Hand haben. Also so ein Retro-Gamer-Heft von der Druckerei zugeschickt zu bekommen. Und ich glaube, das geht auch vielen Leuten, die es dann aus dem Briefkasten ziehen, hoffentlich unvermackt, ähnlich. Das ist schon noch mal was anderes. Das ist so ein Pfund, so hier, das und ich weiß, ich kann das durchblättern und wie früher lese ich die zwei, drei Sachen, die ich echt besonders spannend finde, sofort und den Rest hebe ich mir auf und dann liegt das Ding auf dem Kaffeetisch, also Coffee Table oder vielleicht auch auf dem Klo oder sonst wo und dann nimmt man es wieder heraus und kann das wirklich zwei, drei Monate immer wieder lesen und dafür gibt es halt dann irgendwie eine Untergrenze, finde ich, wo man sagen müsste, naja, jetzt fühlt sich's einfach nicht mehr so an. Und wie gesagt, so alle zwei Monate, so 120 Seiten könnte ich mir noch vorstellen. 120 Seiten ist das, was man im besten Fall heutzutage noch bei den Monatsmagazinen kriegt. Das sind aber oft auch eher weniger, also die englische Retro-Gamer, die ja monatlich erscheint, in Wahrheit sogar 13 Mal im Jahr, weil die einen vierwöchentlichen Erscheinungsrhythmus haben. Auf dieses Geheimnis wurde ich kürzlich in einem anderen Podcast hingewiesen. Das war mir ja immer ein Rätsel, wie sie es schaffen, 13 Ausgaben im Jahr zu bringen. Aber das wäre noch denkbar und zweimonatlich wäre auch noch für uns eine Frequenz, wo man sagen könnte, ja klar, da kriegt man dann auch mal andere Schwerpunkte mal reingesetzt, aber ich glaube, weniger wäre nix. Aber, also wenn wir das machen, würden wir eine Sache deutlich besser machen, als das dem eMedia Verlag gelungen ist in den letzten 11 Jahren. Und ja, das ist Kritik. Und das ist aber auch keine Kritik, die ich zum ersten Mal äußere. Und vor allem habe ich sie intern immer wieder geäußert. Retro Gamer hat Stand heute keine Webseite. Also Retro Gamer hat eine Facebook-Seite, die betreut der Wolfgang Koser so ein bisschen. Und ohne ihn gäbe es auch das nicht, meines Wissens. Und dann gibt's noch eine E-Mail-Adresse, die lautet retrogamer@gamersglobal.de. Das ist schon mal erschreckend, finde ich. Ja. Aber es gibt keine Webseite. Das würden wir natürlich ändern. Wir würden jetzt nicht anfangen, da täglich 10 Retro-News zu machen oder so. Aber wir hätten definitiv ab Start eine Webseite. Also wir brauchen ja auch irgendwas, wo man das Heft bestellen kann. Das ist ja selbsterklärend. Aber wir würden schon auch gucken, dass zwischen den Ausgaben es eine Stelle gibt für Menschen, die sich für Retro interessieren, die sich dort äußern können zur aktuellen Ausgabe, wo man die wichtigsten News, die es zwischen zwei Ausgaben gibt, bringt und wo man ein bisschen Kontakt hat mit den Leuten. Und das würden wir auf jeden Fall machen. Also das wäre wesentlich mehr als jetzt, wo es nur eine Facebook-Seite gibt.
Mhm. Na gut, dann würde ich sagen jetzt, oder? Starten wir mal rein. Ich habe es hier vorliegen. Wir haben im Vorfeld so ein paar Seiten ausgetauscht, über die ich gerne sprechen würde, beziehungsweise Fragen an dich habe. Und dann gucken wir einfach mal rein. Also wie gesagt, die liegt hier gerade für uns beide vor uns. An diejenigen da draußen, die in Fußweite in Kiosk haben, ist jetzt der Moment gekommen, auf die Pausetaste zu klicken, die 12,90 Euro rauszuholen und das Heft zu kaufen. Wir warten hier.
Ja, das wird aber nicht mehr gelingen. Da müssten sie über den Shop von eMedia jetzt gehen oder heiße, weil das Heft 3023 halt schon remittiert ist.
Völlig richtig. Erste Enttäuschung tatsächlich jetzt schon zu hören. Na gut, alles klar, dann vergesst das. Bleibt hier. Wir reden direkt so bildhaft darüber, dass ihr ich mache direkt das nächste Fettnäpfchen. Naja, jedenfalls alle. Ich habe meine erste Frage, die baut auf einem Einschub auf.
Also wir sollten vielleicht erstmal sagen, mit welchem Heft wir es jetzt zu tun haben, nochmal ganz deutlich. Ja. Das ist die 3023 und das Titelthema ist die 80er und das ist auch so das Motiv, ein 80er Jahre violett angestrahlt. Somit, das war ja so typisch damals, so diese Verläufe, ja, ja, wo man stolz war, oh, wir können Verläufe machen und genau so ein Motiv haben wir gewählt, die 80er.
Genau, darauf wollte ich gerade hinaus, kurz nochmal, um es zu unterstreichen, 2023, du hast gesagt 3023.
Ja, also ich will es mir nicht ausmalen. Das zeugt meinen Willen, noch 100 Jahre zu leben und 100, euch immer noch mit Retro-Gamer-Inhalten zu belästigen, genau.
Genau, also jedenfalls im Editorial, und da komme ich nämlich gleich auch nochmal auf die Beschreibung des Covers, da gibt es den ganz spannenden Einschub von dir, den möchte ich mal kurz zitieren, weil da habe ich eine Nachfrage, und zwar folgendes, du schreibst im Editorial, was wir zur Titelstory machen, ich zitiere, ist jeweils eine interessante interne Entscheidungsfindung. Wir probieren so gut wie immer mehrere unterschiedliche Themen und Cover-Artworks aus, teils bis zu 4. Dieses Mal hieß der Alternativvorschlag Tomb Raider 2 zusammen mit dem Artikel über das anfängliche Lara Croft Studio Core Design entfallen darauf sogar noch mehr Seiten, nämlich 16. Aber letztlich fanden wir den 80er Titel, den du eben gerade beschrieben hast, ein kleines bisschen schöner. Und das, Zitat Ende, fand ich total beeindruckend, dass da ein so großer Arbeitsaufwand offenbar geschieht, dass da intern verschiedene Versionen entworfen werden und dann darüber diskutiert werden. Wie kann ich mir das denn genau vorstellen? vorstellen? Also mit wem sitzt du denn da zusammen und wie weit sind dann diese Cover dann so ausgearbeitet, dass man da zu einer Entscheidung kommt?
Also das mache ich in der Regel mit dem erwähnten Clemens Strimmer, dem Layouter, dem gebe ich die Themen und dann sage ich, mach doch bitte die Variante oder die Variante. Ganz vereinzelt sage ich auch, das ist es, mach mir das schön, und dann macht er immer noch teilweise wirklich bis zu 12 Varianten, die sich dann teilweise nur in der Hintergrundfarbe unterscheiden, aber oder beim aktuellen Titel ist zum Beispiel ein Zelda-Motiv drauf, also Legend of Zelda, der Link, da hatten wir erst ein ganz anderes, aber das wirkte so düster und bedrohlich. Und dann habe ich gesagt, nein, irgendwie, da müssen wir noch mal ran, dann haben wir ein anderes. Aber das ist im Prinzip der Clemens mit meiner Wenigkeit. Und das geht dann so weit, dass ich quasi zwei, manchmal drei Cover habe, die man so tatsächlich drucken könnte. Also da sind dann alle Texte drauf und alle Bilder und das ist dann ernst gemeint. Und das gebe ich dann an den Chefredakteur, den Wolfgang Koser, der ist ein Angestellter von Emilia. Und sag ihm dann, du, das ist meine Präferenz, aber wir haben auch über das oder das nachgedacht. Und dann schreibe ich noch teilweise zu, ich halte das für am besten, weil in Deutschland ist einfach C64 die Hausmarke und so weiter. Und oft schließt er sich dann meiner Meinung an, manchmal auch nicht. Und er feilt dann teilweise einfach auch noch an den Texten. Und so läuft das im Prinzip. Ja.
Für wie wichtig hältst du denn eigentlich noch so eine Covergestaltung, wenn es ins Daumen geht, Leute ganz frisch, so wie mich damals im Bahnhof, auf dieses Magazin aufmerksam zu machen? Ich muss gestehen, bei mir war es einfach nur oben links der Altschriftzug. Damit lag es in der Hand. Und dann habe ich eigentlich, ehrlich gesagt, sofort angefangen, dieses klassische am Magazin Buchhandlungsding stehen und einmal so durchblättern. Und dann habe ich sofort viele bunte Bilder gesehen, Spiele, die ich nicht kenne, und wusste eigentlich schon, das befriedigt meine Neugier, kaufe ich mir. Aber dieses Cover, für wie wichtig hältst du das eigentlich heute noch?
Ja, Gott, für wichtiger, als es anscheinend ist, weil sonst würden wir ja nicht über die Jahre am Kiosk so nachlassen, dass der Verlag das nicht mehr weiterführen will. Das muss ich schon selbstkritisch sagen. Gleichzeitig muss ich sagen, also wie gesagt, meine finale Entscheidung ist es nicht. Es gab vielleicht, aber das hat bestimmt nicht den Trend ausgelöst. Es gab vielleicht schon das ein oder andere Cover, das ich mit meiner geringfügigen Erfahrung als GameStar-Chefredakteur vielleicht ein bisschen anders noch gemacht hätte. Aber generell haben wir die alten gelernten Sachen, die bestimmt auch heute noch funktionieren. Egal, ob das Cover im Schuber liegt, nach oben raus, nach links raus zu sehen ist oder voll frontal zu sehen ist. Es muss halt interessant sein und die wichtigen Sachen müssen oben und links sein. Das ist einfach gelernt. So guckt man Hefte an, so sind sie im Kiosk auch platziert. Und so machen wir das natürlich. Also du findest alles Wichtige im Prinzip im oberen Fünftel des Magazins. Ja. Oder auch im linken hast du genügend Infos. Also sieht man zum Beispiel, wenn du dir das vorstellst, du siehst nur das linke Fünftel, dann siehst du da die Lara Croft, die es eben nicht geworden ist, als ein zweites Motiv links unten. Du siehst, wir feiern die 100 besten Spiele dieser Dekade. Du siehst Retro-Gamer und alt, also Retro-Gamer gestürzt und das alt, das dir so gefällt. Ist leider nicht meine Idee, das haben auch die Engländer schon gehabt.
Ja, habe ich schon gesehen.
Aber es ist einfach toll, ja.
Ja, außerdem Editorial in einem ganz schönen Stil, wie ich finde, gehalten, die Autorenbilder. Das ist so ein, ich musste mal an Karikaturen denken, das ist so ein ganz besonderer Stil, der auch herausbricht aus den anderen Layout- und Designelementen des Magazins.
Das ist ja der berühmte Oliver Frey oder Frey gewesen. Ich habe erst durch Google erfahren, dass der Schweizer war, aber der hat eigentlich seine meiste Karriere in UK verbracht und zwar ein Illustrator, der leider vor ziemlich genau einem Jahr verstorben ist im August. Und der hat schon früher diese ganzen britischen Magazine auch, also nicht alle, aber immer wieder einzelne, mit Covern zum Beispiel versehen, mit Coverillustrationen, Sepp 64 und so weiter. Und den haben dann die britischen Retro-Gamer-Jungs quasi auch für ihre Porträts hergenommen. Der hat auch viele Spiele-Illustrationen gemacht von, was weiß ich, Beat-Chat über, also wirklich ganz viel aus dieser 8-Bit-Zeit und auch noch 16-Bit-Zeit. Und dann habe ich halt damals, so 2012, wollten wir dann, als wir angefangen haben, für 2013 das erste Heft vorzubereiten mit eigenen deutschen Inhalten, wollten wir es halt kopieren. Dann ist der Clemens hergegangen und hat das selber gemalt. Das sah dann... Also nichts gegen Clemens, aber
anderer Stil.
Das sah dann anders aus. Ja. Und dann habe ich den Oliver Frey oder Frey angeschrieben per, glaube ich, WhatsApp, nee, per Facebook und habe den gebeten, die damals, glaube ich, 7 Autoren zu malen oder was er dafür haben will. Und das war so, dass ich es mir leisten konnte. Und dann habe ich das in Auftrag gegeben und dann kam zwei, dann habe ich dem Fotos geschickt und dann kam 3 Wochen später aus England so per Kurier kam eine Mappe und da waren die dann drin und ich, Dödel, hab die dann verlost unter den Retro-Gamer-Lesern und wünschte mir heute, ich hätte es vielleicht nicht gemacht, ich bin auch von den Autoren gescholten worden, die hätten das sehr gerne gehabt, aber es gibt jetzt 6, 7, 8 glückliche Leute, die es hoffentlich in Ehren halten, dass sie ein Original vom Oliver Frey haben. Wow. Da kommen die meisten der Zeichnungen her. 1, 2 Leute sind erst zu uns gestoßen, also später, zum Beispiel der Stefan Freundorfer, und den hat jetzt mittlerweile der Clemens wirklich sehr gut im Oliver Frey Stil nachgemacht, aber Anatol Locker und so weiter, das ist alles wirklich, oder auch ich, meine Wenigkeit, ist alles vom Oliver Frey gezeichnet.
Und diese Autorenseite, warum ich die überhaupt auch anspreche, neben dem Stil natürlich, ist, dass sie mich zu einer Frage inspiriert hat, die dann plötzlich mir so ganz offensichtlich wurde, weil ich mir das nicht erklären oder vorstellen kann, wie das organisatorisch läuft. Und zwar folgendes. Wie funktioniert das eigentlich mit der Themenvergabe bei dem Heft? Weil du hast ja schon gesagt, ein großer Teil des Hefts, also naturgegeben aus der Entstehung des Heftes heraus, ist erstmal der Inhalt des englischen Heftes. Und dann geht ihr da quasi mit dem deutschen Auge, sei einfach mal drüber und schaut, okay, wie übersetzen wir das, wie erweitern wir das? Was machen wir selbst noch dazu? Wie funktioniert das eigentlich? Gibt es da eine riesige Excel-Tabelle, wo die Autoren dann reinstürmen dürfen um 9 Uhr morgens und dann schnappen sich die Leute mit einem kleinen X das Thema, was sie besonders interessiert? Oder wie läuft das? Weil das sind ja auch sehr unterschiedliche Autoren, ne? Mit unterschiedlichen Schwerpunkten und auch Perspektiven. Wie funktioniert das?
Im Prinzip, wie du es dir zusammengereimt hast. Also ist das so, die englischen Hefte sind ja viel dünner und hochfrequenter als unsere. Ich habe schon gesagt, 13 englische Hefte kommen auf 4 deutsche im Jahr. Das gibt mir eine fantastische Möglichkeit. Und zwar habe ich statistisch 3,25 Hefte der Briten, aus denen ich das deutsche Heft und auch nur die 80% quasi ziehen kann. Und dadurch kann ich schon mal auswählen, das mache ich auch. Also die Briten, ja, die müssen natürlich auch mit Wasser kochen. Und das heißt zum Beispiel, du hast sehr oft in der Ausgabe vom März hast du ein Spielethema, wo ein Einzelkämpfer ein Spiel gemacht hat. Und hast du in Ausgabe April, hast du dann das Interview mit dem Menschen und vielleicht kommt dann noch im Mai nochmal was, wo das irgendwie so drinsteckt. Und das sehe ich dann natürlich und dann wähle ich den besten dieser Artikel aus. Oder wenn ich denke, oh, das passt gut zusammen, das ergänzt sich auch beide. Und ich lasse natürlich auch viele Themen weg. Wir haben ganze Rubriken der Engländer, die uns nicht so interessieren. Also zum Beispiel Retrograde, wo sie quasi aktuelle Spiele mit Retro-Bezug vorstellen. Das finde ich zwar durchaus interessant. Der Michael Hengst hat jetzt gerade eher Sea of Stars für uns getestet bei Gamers Global. Das ist schon valide, weil das ja eine ganz ähnliche Sache ist, aber das lassen wir eigentlich weg bislang. Oder andere Geschichten. Und so kürzt ihr es schon mal zusammen. Und natürlich haben die Engländer auch andere Schwerpunkte. Bei denen war der Specky die Nummer 1, also der Spectrum. Bei uns war es natürlich der C64. Bei denen waren die Konsolen dann ab so Anfang der 90er stärker. Und bei uns kam dann der PC. Und indem ich da Auswahl treffen kann, kann ich das schon ein bisschen in einen deutscheren Blickwinkel bringen. Und dann vergebe ich erstmal an die Lokalisierer die Themen. Da habe ich auch schon alles ausprobiert mit deiner Excel-Liste, dass sich jeder was schnappen durfte. Aber was machst du, wenn dann 3 Leute dasselbe? Und mittlerweile, also mit den Übersetzern arbeite ich ja auch überwiegend schon seit 10 Jahren zusammen, weiß ich auch echt gut, was passt den Leuten, was machen sie gern, was nicht so gern. Und dann teile ich das in der Regel zu. Also ich frage dir immer, wie viel Seiten schafft ihr nächstes Mal? Und dann verteile ich das. Und dann gibt's natürlich noch die Autoren. Und da gibt's in der Tat eine riesige Excel-Liste. Und dann sage ich ihnen aber auch Sachen wie, dieses Mal oder einzelnen, dieses Mal würden C64 Retro Revival gut passen. Und dann gucken die halt. Es geht ja auch bei diesen Autorenartikeln. Es gibt da zwei, also es gibt verschiedenste Artikel, die beisteuern, auch mal ganz ungewöhnlich. Der Anatol macht eine Buchrezension dieses Mal zum Beispiel. Mhm. Aber so die beiden Standardformate für die Autoren sind der Klassiker-Check. Das ist quasi eine sehr enge Beschäftigung mit einem alten Spiel. Und dann gibt's das Retro-Revival. Und das ist mehr so eine anekdotische Beschäftigung. Da geht's auch teilweise, also das ist auch von Autor zu Autor unterschiedlich. Der Michael Hengst macht da immer so kleine, neu getestet Artikel draus. Und andere, wie der Winnie Forster oder Anatol, so, die spielen schon auch nochmal an, aber denen geht's vor allem um die Anekdoten von früher, wie haben sie es damals erlebt. Und das finde ich auch eigentlich spannender, muss ich sagen. Und ja, das sind so, und dann suchen die sich aber selbst ihre Themen, machen einen Vorschlag. Der Roland Austenert, der sagt eher, das ist es und möchte dann auch genau das Thema machen. Andere sind da verhandlungsbereiter und so setzt sich das Heft zusammen. Also ich mache so eine grobe Vorgabe und die Leute wissen natürlich, was haben wir sonst schon gemacht und was machen die anderen, aber suchen sich im Prinzip die Dinge selbst aus.
Wenn ich fragen darf, wird das über den Zeilenhonorar dann abgerechnet, was ja mittlerweile super unüblich ist, gerade jetzt in der spielejournalistischen Branche, da geht es dann um Festhonorarsätze oder setzt sich da jeder einmal mit dir an den Tisch und sagt so, alles klar, das hätte ich für diese Ausgabe jetzt?
Nee. es gibt ein festes Seitenhonorar. Und okay, jeder kriegt dasselbe, da machen wir nicht rum.
Ja. Von hier aus haben wir jetzt verschiedene Richtungen, in die wir laufen können. Wie gesagt, wir haben vorher ein paar Seiten uns rausgesucht. Bevor wir das aber machen, habe ich eine Frage an dich. Und zwar, gibt's denn in diesem Magazin, wenn du da nochmal so durchblätterst und dich zurückerinnerst, einen Beitrag, eine Doppelseite, einen Aspekt, wo du sagst, Mensch, ich bin richtig stolz, wie der gelungen ist, weil dann würde ich am liebsten mit dem anfangen.
Du, ich bin eigentlich auf das ganze Heft stolz. Das kannst du frei rausgreifen. Es gibt auch immer ein, zwei Artikel, wo Böcke geschossen würden, aber die werde ich dir nicht verraten, außer dass du zufälligerweise selbst gefunden. Teilweise baue ich auch selbst Fehler ein beim Redigieren, weil das habe ich noch nicht erwähnt. Also ich versuche dann schon auch meinerseits, weil die meisten der Übersetzer sind eher jüngere Semester. Die haben auch ihre Spielerfahrung, aber wenn die 10 Jahre jünger sind als zum Beispiel ich, dann haben sie halt einfach auch 10 Jahre später zu spielen begonnen. Und ich versuche dann schon auch immer noch, wenn ich so Dinge weiß, einzubauen, was naturgemäß bei PC- und Homecomputerspielen wahrscheinlicher ist als bei Konsolenspielen. Aber da schieße ich teilweise auch Böcke. Der Schlimmste, den ich jemals geschossen habe, ist, dass ich ein Star Wars Spiel habe ich, also das war zum Glück nur in Anführungszeichen in einer längeren Star Wars Strecke hin, war vor einigen Jahren, da habe ich mich tatsächlich in der Erinnerung getäuscht, habe ich 2 Spiele verwechselt und habe Sachen reinredigiert zu einem Star Wars Spiel. Also ich möchte nicht mehr dazu sagen, nur noch über meine. Also genau, das vorausgeschickt, ich kann jeden Artikel vertreten.
Okay.
Und da ich jetzt auch selbst in dem Heft nicht so viel gemacht habe, weil ich bin natürlich auf meine eigenen Sachen immer, der Esel nennt sich selbst, nö, da kannst du eigentlich frei blättern.
Dann fangen wir doch einfach mal an mit dem Klassiker-Check von Manic Mansion auf Seite 8 beziehungsweise 8 und 9, das ist eine Doppelseite und das ist eine Doppelseite, die es mir sehr angetan hat. Ich mag nämlich, also die besteht im Grunde aus, wenn man so will, 3 inhaltlichen Elementen. Zum einen auf Seite 8 erinnert sich Heinrich Lehnert zurück, wohlig auf eine wohlige Art und Weise an dieses Spiel, gibt auch so ein bisschen zeithistorischen Kontext und führt uns nochmal so ein bisschen zurück zu diesem Spiel. Aber dann die beiden Elemente, die mir besonders gut gefallen, sind zum einen das Herausgreifen von, so steht es auch auf der Seite, denkwürdigen Momenten mit einem kleinen Screenshot und einer Beschreibung, was denn hier gerade so denkwürdig war. Also von Rätseldesigns bis hin zu Gags, die in Erinnerung geblieben sind. Das war das eine, was mich total, also was mir so gut gefallen hat. Und zum anderen, was auch so ein schöner Service-Gedanke ist, gibt es dann noch Pressestimmen von damals abgedruckt, was die damalige Spielepresse über dieses Spiel Maniac Mansion so gesagt hat. Und was mich mal interessieren würde, ist diese Doppelseite, stammt die aus so einer Art, ich weiß nicht, Vorlagenschublade, wo ihr sagt, alles klar, wir haben wieder einen Klassiker-Check, das bedeutet, diese Elemente stehen fest, die befüllen wir, oder ist das kreatives Genie, was hier zusammengekommen ist, also wie entstand dieser Klassiker-Check?
Nee, das ist ein ganz klarer Schablonenartikel, aber just die 6 Einzelelemente, die wir uns immer rausgreifen, was wir übrigens schon immer so machen, was die Engländer schon lange nicht mehr machen oder auch in der Form noch nie gemacht haben, die greifen sich immer so 1, 2, 3 Sachen raus. Das ist dann im Detail natürlich Entscheidung des Autoren. Also ich habe die theoretische Vorgabe, dass darum ein Klassiker sollte immer beantwortet werden, mhm, und der beste Moment. Das sind so die zwei Standards, die ich gerne hätte. Jetzt prüfen wir mal nach, ob Heinrich Lenhardt diese Standards erfüllt hat. Darum ein Klassiker, damit beginnt's. Aber ich kann den besten Moment nicht finden. Also das siehst du schon, das ist also eine Schablone, aber die wird nach Lust und Laune quasi gefüllt. Was mir immer nur wichtig ist, und das ist auch das Tolle an diesem Konzept, das macht auch durchaus Arbeit, mhm, weil du musst ja auch die Screenshots machen und so, diese sechs besonderen Dinge, die halt ein Spiel letzten Endes dann ausgezeichnet haben, auch dann quasi zu extrahieren und zu bebildern. Und klar, manchmal sind es auch nur drei Sachen bei einem Spiel, wenn man ehrlich ist, oder es wären zehn, aber dadurch, das finde ich immer, also ich finde solche Schablonen wichtig, weil die Schablonen zwingen dich auch zu einer Auswahl so ein bisschen und lassen dich innerhalb der Auswahl natürlich beliebig kreativ sein. Und also das ist auch, also ist ein ganz tolles Format, finde ich. Das werden wir auch auf jeden Fall fortsetzen.
Was tatsächlich ja ausgespart wird in diesem Klassiker-Check, ist so eine Rückschau auf die damalige Bewertung des Spiels, also ob es jetzt Prozentpunkte bekommen hat oder Daumen hoch, Daumen runter. Gibt es dafür einen besonderen Grund? Weil dadurch bekommt das so eine zeitlose Note. Also es besteht ja jetzt vor allem aus Erinnerungen und diesen Blicken zurück in das Spiel selbst, in Screenshot-Form. Aber so eine, weiß ich nicht, eine Wertungsreflexion oder so, die findet ja nicht statt. Ist das absichtlich?
Das ist natürlich absichtlich, aber wir nennen ja immer so zwei, drei Wertungen durch die Pressezitate. Ja. Daran sieht man ja schon, aber gleichzeitig und gerade, das sind die Leute teilweise recht streng, dieses was wir denken ist ja nochmal so ein ganz kurzes Fazit,
ja, ja.
Und da schreibt gerade der Michael Hengst so in 90% der Fälle, also jetzt mal ehrlich.
Sehr gut. Hast du da eigentlich eine Übersicht, das würde mich auch noch zu dieser Doppelseite interessieren, diese Formate, die ihr da anbietet, die verschiedenen Rubriken,
ja,
gibt's da Favoriten bei den Leuten, die das lesen? Also hast du da ein Gefühl für, was sind so die Kategorien, da freuen sich immer Leute drauf? Was sind die Kategorien, die immer so, ne, von Fall zu Fall mal gut ankommen, mal nicht? Gibt's da sowas? Weil ich habe für mich persönlich, wie gesagt, die Klassiker-Checks ganz nah am Herzen.
Ja, die sind ganz weit oben.
Ja.
Du, es ist oft auch themenbezogen. Wir versuchen ja richtige Titelstories zu machen. Teilweise sind's dann reine Übersetzungen, wie gesagt, lokalisiert natürlich. Ich habe zum Beispiel die Zelda-Titelgeschichte übersetzt, aber ich habe da halt schon auch Änderungen gemacht dran und noch Sachen eingefügt und so. Und die war, leider ist die jetzt nicht in dem Heft drin, aber kann man sich ja im aktuellen mal anschauen. Da war bei den Engländern zum Beispiel, ja, was ich schön fand, das waren alle so, es waren, glaube ich, 14 Seiten oder so und jede Doppelseite hat so eine alliterative Headline gehabt und
ja,
das ist gar nicht mal so leicht, das im Deutschen rüberzubringen sind, waren. Das hat mir Spaß gemacht, aber leider Gottes haben wir schon seit etlichen Jahren es nicht mehr geschafft, bei Retro Gamer eine Leserbefragung durchzuführen, was ich auch immer jammerschade fand, weil ich bin's von GameStar gewöhnt, dass man regelmäßig die eigene Kundschaft fragt und auch bei Gamers Global haben wir natürlich solche Elemente sowieso. Ist auch viel leichter als Webseite. Das ist natürlich auch etwas, was ich, wenn wir es weiterführen sollten, etwas anders handhaben würde. Aber aus den alten Umfragen kann ich sagen, dass just auch der Klassiker-Check immer gut ankam. Die Retro-Revives ist das zweite große Element. Das war immer etwas weniger beliebt, weil es da auch immer wieder Stimmen gab, oh, das ist ja Seitenverschwendung, weil das Retro-Revival ist eben diese Anekdote. Aber die gefällt mir auch sehr. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen eben das Anekdotische. Das soll ja kein Spieletest sein, sondern da will ich wissen, was die Erfahrung von Winnie Foster mit Alone in the Dark war. Und wenn er sich dann erinnert, wie er das als damaliger, glaube ich, schon Maniac-Redakteur oder was noch Videogames mit nach Hause genommen hat, nämlich auf PC und quasi gefremdelt hat, wie er es dort mit seiner Freundin gespielt hat, wie die Freundin es toll fand, dass man damals, und das war eins der ersten Fälle überhaupt, zwischen einer männlichen und einer weiblichen Hauptperson wählen konnte. Das war damals total ungewöhnlich. Und wie er das dann schreibt, das ist, finde ich, viel wertvoller, als wenn jetzt Winnie Foster zwei enge Seiten zum Spiel Alone in the Dark und seine Features schreiben würde. Und darum mag ich diese Seiten sehr. Und meistens haben wir dann nur einen einzigen riesigen Screenshot, der sich über beide Seiten erstreckt. Oder weil die Autoren meistens mehr abgeben, fügen wir noch ein paar kleine ein. Und das gefällt mir auch sehr. Ja. Diese, in der Regel sind es ja Pixel-Artworks. Ja. Bei so frühen 3D-Werken kann es auch mal eher hässlich aussehen, zugegebenerweise. Aber das meiste sind doch so 8-Bit, 16-Bit Sachen. Also bei Pipe Mania, zufälligerweise auch vom Heinrich-Heft auf Seite 90. Dieses, so sah das damals aus. Natürlich sah das gar nicht so aus. Das sah viel verwaschener aus. Aber das haben wir vor langer Zeit aufgegeben, dass wir versucht haben, was du ja bei Emulatoren jederzeit machen kannst, dass die versuchen, so mit CRT-Filtern das Verwaschene herzustellen. Das sieht dann gedruckt scheiße aus in der Regel. Also wir haben uns dafür entschieden, dass wir Crisp Pixel bringen, und ich finde das einfach einen großartigen Look, und das gefällt mir persönlich auch an diesen Retro-Revival so gut.
Diese Pixel-Spiele, die haben so einen schönen Schauwert. Ich habe das jetzt auch wieder zuletzt gesehen in der G, die ja jetzt seit einiger Zeit wieder neu aufgelegt wird von Jörg Leubel und seinem Team. Die haben immer am Ende so eine, ich will es fast sagen, eine kleine Ausstellung zum Durchblättern, in der verschiedene Assets aus Spielen zu einem Oberthema einfach nur aneinandergereiht werden. Ja, zum Beispiel Pferde. Dann sieht man da Reihen
ganz,
von...
Ganz tolle Idee.
Und es sieht so toll aus. Wie lange ich auf dieser Doppelseite da verweilt bin. Ja. Also Schauwert von diesen Spielen, Wahnsinn.
Ja, und das ist halt der Punkt. Also ich glaube, und das macht auch Retro Gamer aus, Retro Gamer ist kein feuilletonistisches postmodernes, wir erinnern uns und haben gesagt, nein, das ist ein Nostalgieheft. Es ist ein Heft, wo du was lernen kannst über alte Spiele, das dich aber auch als Jahrgang, weil, keine Ahnung, 1980 und älter oder wegen mir auch 1990 und älter, zurück in diese Zeit katapultiert. Und das geschieht eben auch über die Optik, und da muss ich die Engländer echt loben. Wir haben ja einen eigenen Layouter, und der baut eigentlich jede Seite um, weil wir zum Beispiel einen größeren Schriftsatz benutzen als die Engländer für den Lauftext. Das kann man jederzeit mal überprüfen, weil das englische Retro-Gamer-Heft gibt's an, ja, zumindest in Bahnhofskiosken auch im Original. Dass die Mühe machen wir uns einfach, um das Heft lesbarer zu gestalten. Aber letzten Endes arbeitet er überwiegend mit dem, was die Engländer vorgeben. Mhm. Und die haben ganz fantastische Layout-Einfälle. Manchmal geht's ein bisschen zu weit, und manchmal greifen wir dann auch ein und machen aus einer quietschgelben Hinterlegung gar keine oder eine orangene, dass man einfach die Texte lesen kann. Mhm. Aber überwiegend versuchen die echt mit den Elementen des jeweiligen Spiels zu arbeiten, mit nicht immer, aber doch überwiegend guten bis sogar ganz tollen Ergebnissen. Und das gefällt mir an diesem Heft auch. Und dazu gehört's aber halt auch mal, dass man nicht jede Seite bis auf den letzten Quadratmillimeter zuballert mit Text. Ja.
Oder mit Designs, weil das ist was mir aufgefallen ist. Das war, glaube ich, meine Einstiegsausgabe. Ich muss sagen, die hier vorliegt, die wirkt in der Hinsicht sehr viel zahmer. Aber die ich da in der Hand hatte, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welche das war. Aber also da waren Doppelseiten, da bin ich fast ohnmächtig geworden, weil da so viele Designelemente waren. Also so, also ich glaube, es war... Also ich verstehe, warum Leute davor sitzen und sagen, das ist fast wie Filmschauen, weil man in jedem Zentimeter ein neues Bild entdeckt. Aber ich merkte, ich bin dann, glaube ich, doch auf der, wenn man so will, konservativen Seite. Ich sehe diesen Klassiker-Check, der ist schön aufgeräumt, man hat da seine Kästchen. Aber es gibt auch Seiten, wo man das Gefühl hat, da ist irgendwie was ausgelaufen. Und da wollte ich mal fragen, ist das der Grafiker, der einfach das liebt, da mit ganz vielen Elementen zu spielen? Oder sitzt du da und sagst, dreh das nochmal auf, das muss knallen, wenn man das aufbuttert?
Nein. Also wenn, dann entschärfe ich das schon. Ja. Aber ich entschärfe jetzt nicht die zweite Seite.
Ja.
Ich finde, das gehört auch mit dazu. Das ist auch dieses leicht so wühlige. Mhm. Und umso wichtiger finde ich es dann halt bei den deutschen Inhalten. Und die Engländer haben aber auch genug aufgeräumte, wo dann sehr ordentlich eine Seite mit 3x4 Bildschirmfotos und so ist. Und ich finde in der Mischung, klappt das sehr gut.
Mhm,
ja, also ich möchte auch, zumindest wenn wir die Retro-Gamer weitermachen können, möchte ich da auch nicht grundsätzlich rangehen, weil das macht auch den Charme aus. Und natürlich das Ganze, du würdest heute natürlich niemals ein Heft so machen. Heute wäre ein Heft sehr viel edler, mit sehr viel mehr Weißraum und zwei Spalten und die dritte bleibt frei. Und aber wir sind nicht heute.
Ja.
Wir sind alt, und das finde ich muss dazugehören.
Und ich muss sagen, wirklich, also ich mag's Wirklich, das, ich glaube, wenn man in der Sprache von Google Analytics sprechen würde, würde man sagen, die Verweildauer auf diesen Seiten ist sehr hoch, weil man lange braucht, um alles zu erfassen. Und das meine ich im besten Sinne. Also wirklich, ich habe das so genossen, gerade in dieser ersten Ausgabe, die ich da jemals gekauft habe, wie lang ich davor saß, einfach nur, weil es auch so lange gebraucht hat, alles zu erfassen. Also das nur am Rande. Und vielleicht auch das auf dem Weg zur nächsten Seite, die ich mir rausgesucht hatte, wo ich auch eine Frage stellen wollte, und zwar rede ich von der, jetzt muss ich mal gucken, Seite 72 und dann fortlaufend, da geht es um die ultimativen Spiele für Amiga. Und da habe ich mich mal durch diese Liste an Titeln, die da auch wunderschön aufgereiht ist, an so einem stilisierten Zeitstrahl durchgelesen, und also vieles davon kannte ich nicht. Ich bin, glaube ich, zu jung, um das wirklich mitbekommen zu haben. Ich bin Jahrgang 89, aber ein paar Spiele erkannte ich dann doch. Also sowas wie zum Beispiel Amber Moon oder tatsächlich auch die Siedler. Und gerade die Siedler war für mich so ein Hinweis, okay, da wurde auf jeden Fall noch mal wohl mit dieser deutschen Linse drauf geschaut. Und da wollte ich mal fragen, wie ist denn diese Liste dieser besten oder ultimativen Spiele für Amiga eigentlich entstanden? Also habt ihr da Kriterien besondere angelegt oder geguckt, okay, wir nehmen die englische Vorlage und streuen dann noch unsere eigenen Gedanken dazu? Wie ist diese Seitenzahl entstanden?
Also dieser Artikel ist ein englischer Artikel, in den der Lokalisierer ein ganz klein wenig eingegriffen hat. Erstaunlich wenig. Ich glaube, selbst Siedler war schon drin, weil das ist genau eigentlich eine richtige Vermutung. Ah, so ein deutsches Thema, das hat doch bestimmt dann der Langer oder wer auch immer reingesetzt. Das ist in anderen ähnlich gelagerten Artikel haben wir schon stärker eingegriffen, aber lustigerweise just in denen, da ist es fast original, möchte ich behaupten. Ja. Wir haben aber auch schon massiv eingegriffen, wenn es teil, also und hier, ich weiß noch, schön, dass du nachfragst und die Finger die Wunde legst. Hier ist natürlich Shadow of the Beast drin. Und ja. Shadow of the Beast ist so ein typischer Eye-Candy-Titel gewesen. Ja. Ich habe ihn mir auch nochmal angeschaut vor ein paar Jahren für ein Retro-Revival. Und ja, ich habe das Retro-Revival dann gemacht, aber nur auf einer Seite, weil das Spiel, muss man ehrlicherweise sagen, das hat halt sein geiles Parallax-Scrolling und seine echt großen Sprites, aber spielerisch ja, ist es einfach Mist. Und hier ist es halt wieder drin und ich war versucht, aber ich habe es drin gelassen, weil es taucht halt immer wieder auf und das Lustige ist, ich habe auch immer wieder von Amiga-Fans gehört, nein, nicht, also ich lasse an Shadow of the Beast, ich war dermaßen geflasht damals, ich habe das mit meinem Kumpel gespielt und wir fanden das toll. Ja, gut, dann entscheidet vielleicht auch die Publikumsmeinung letztlich über der Kritikermeinung. Aber wir haben schon massiv in solche Artikel eingegriffen, weil sich da die Geschmäcker auch unterscheiden. Und ich muss ehrlicherweise sagen, uns sind auch die Wertungen von den damaligen britischen Magazinen in der Regel zu hoch und da greifen wir auch ein und jetzt auch im jüngsten Heft ist der Artikel Stronghold, da haben wir eingegriffen, weil das wurde ziemlich hoch gechast, auch die weniger guten Teile und so. Und das sind so die Punkte, da greifen wir ein, aber ich finde, das gehört dazu, weil wir sind hier halt deutsche Pfennigfuchser und Erbsenzähler und da drüben sind die etwas vielleicht gnädigeren Briten, die haben auch vielleicht im Schreibstil so ein bisschen mehr sowas, ja, sowas Nettes und Plauderndes und das haben wir vielleicht nicht so, aber ich finde auch da, das hat ja den deutschen User im Einzelnen muss das gar nicht interessieren, was wir da machen. Wichtig ist, dass er für sich da eine Verbindung herstellt und dass es für ihn funktioniert. Wo ich halt immer innerlich weine, ist, wenn dann Leute Sachen schreiben wie, ja, also eh nur eine Übersetzung, das merkt man in jedem Satz. Also den Leuten, ja klar, wir haben vielleicht auch mal einen schlechten Tag oder der Übersetzer macht sich's einfach oder der Langer pennt beim Redigieren. Das kommt immer wieder vor. Aber also ich rate wirklich mal dazu, mal ein deutsches Heft herzunehmen und eins zu eins die englischen Artikel zu vergleichen. Dazu muss man halt dummerweise 3 bis 4 englische kaufen oder besitzen. Und wenn man das wirklich mal vergleicht, dann wird man erkennen, dass da doch sehr viel verändert wird, weil wir Redundanzen rauswerfen, weil wir Dinge nachrecherchieren, weil wir teilweise auch Bewertungen ändern, weil wir es einfach nicht ertragen, dass ein mittelprächtiges Spiel hochgechast wird und so weiter. Und ich finde, Also ich bin im Großen und Ganzen mit jedem Heft sehr zufrieden. Ich finde natürlich immer Dinge nachträglich, wo ich einen Bock geschossen habe, wo wir es noch hätten besser machen können. Aber Gott, so ist es halt.
Gibt es da eigentlich einen Rückkanal nach England? Also jetzt in dem Szenario, Shadow of the Beat wird jetzt hier aus diesem Artikel rausgestrichen, was anderes kommt
nein,
rein.
Nein, dann gibt's nicht. Nein. Das interessiert die auch nicht. Also
ach, krass, ja.
Es gibt natürlich einen Rückkanal und ich rede ja auch mit den Engländern, aber auf der redaktionellen Ebene, ja, also ganz ehrlich, wenn wir zwei E-Mails im Jahr tauschen, der Darren und ich, sind's viel. Das ist einfach, ich kann es dir nicht anders erklären, als die haben echt gut zu tun. Mhm. Das ist auch ein ganz kleines Team. Und letzten Endes, bis ich mich da melde, ist das für die auch Schnee von gestern, weil wir ja die Verzögerung drin haben. Also ich schaff's im Prinzip immer, ich lasse immer so ein englisches Heft noch offen für Last-Minute-Artikel. Dadurch erhöhe ich die Chance, dass die auch mal was reinbringen zu einem Thema, das quasi dann, wenn das deutsche Heft erscheint, gerade noch aktuell ist. Weißt du, wenn vor 30 Jahren was erschienen ist. Das klappt aber sehr selten nur, weil die Engländer da sehr früh immer sind und wir halt diesen Zeitverzug von 1 bis 2 englischen Ausgaben haben, bis die quasi uns zur Verfügung stehen. Da haben die Engländer übrigens ein tolles, früher war das Kacke, muss man echt sagen. Da hat man letzten Endes vom FTP PDFs runtergeladen und dann die Layout-Dateien. Aber mittlerweile haben die seit ein paar Jährchen so ein richtig schmuckes, so kannst du drin blättern und kannst du dann die Sachen runterladen in hoher Auflösung und so. Das ist wirklich komfortabel geworden. Aber diesen Rückkanal gibt's eigentlich nicht. Wenn ich allerdings merke, und das ist jetzt leider einmal vorgekommen, dass ein Artikel, der vor 2 Jahren schon mal drin war, 1:1 nochmal so drin ist, dann beschwere ich mich, weil das geht nicht. Und letzten Endes, gerade wenn ich da in Zukunft die Lizenz teuer bezahle, dann das geht ja überhaupt nicht. Und aber das ist also wirklich, das war ein Einzelfall. Und den Rückkanal gibt's. Aber ansonsten ist das ein bisschen anders, als du dir das vielleicht vorstellst. Ja.
Aber interessant, das mal so zu hören, weil ich habe mich immer gefragt, wie genau wird da das Auge draufgeworfen auf das, was ihr da teilweise auch erheblicher verändert, ist
ja interessant. Ja, umgekehrt haben wir auch da keine Kritik oder so. Also das ist einfach so, wie es ist. Was mich auch wundert, ist, dass die Engländer nichts von uns haben wollen, aber es ist einfach so, wie es ist.
Von hier aus würde ich gerne mit dir auf Seite 114 springen, das Interview mit Chris Lancaster.
Oh ja, genau.
So, und da habe ich eine Frage, und die wird wahrscheinlich in eine komplett andere Richtung laufen, als du erwartest, weil ehrlich gesagt, Chris Lancaster, ich sag's ganz ehrlich, ist mir kein Begriff, konnte ich nichts anfangen mit dem Namen, scheint, sage ich jetzt einfach mal mit meinen naiven Worten, ein Entwickler aus den früheren Zeiten unserer Welt.
Ja, er ist auch einer dieser Konvertierer, also viele Leute, die da aber teilweise echt Karriere gemacht haben oder auch untergegangen sind, was ganz anderes machen oder heute halt als wichtiges Rädchen in großen Studiobetrieben arbeiten, haben tatsächlich damals sich mit Konvertierung beschäftigt. Mhm. Also ja.
Genau. Und die Frage aber, die ich eigentlich stellen will, die dreht sich mehr um dieses Format, die Art und Weise, wie dieses Interview hier gezeigt wird. Weil das ist etwas, was mich immer wieder umtreibt, seit ich diesen Job hier mache. Also jetzt nicht hier, aber auch cool, aber generell in der Welt Spieljournalismus. Und zwar, man fährt zu jemandem hin und der hat Interessantes zu erzählen. Man führt das Interview und jetzt steht man ja, wenn man die redaktionelle Freiheit hat, vor der Frage, mache ich daraus jetzt den Fließtext mit den zitierten Passagen aus dem Gespräch und dann noch von mir selbst als Autor, der Kontext drumherum und so weiter und so fort. Oder mache ich es, wie hier in diesem Interview es geschehen ist, das direkte Gespräch mit Frage, Antwort abdrucken, gerahmt von Bildern und Screenshot und allem möglichen. Und was mich mal interessieren würde, erstmal, was gefällt dir denn besser? Was ist denn die Form eines Interviews, die du lieber konsumierst?
Ich interviewe Menschen mit dem Ziel, das dann als Interview zu bringen. Das ist meine Form, die ich so gerne habe. Aber natürlich ist das nicht 1:1 das Gespräch. Also ein Interview, das man in einem Heft liest und auch auf seriösen Webseiten, ist immer redigiert. Manchmal vom Interviewten freigegeben. Mhm. Das mache ich aber persönlich in meiner Karriere eigentlich so gut wie nie. Und das hat sich auch ein bisschen erübrigt durch die ganzen Podcast-Formate und Videoformate auf Messen und so weiter, wo dann keiner mehr drauf guckt. Also umgekehrt hat es halt dazu geführt, dass dir die Leute, also jetzt zu modernen Spielen nichts mehr zählen, womit sie dir irgendwas Spannendes wirklich sagen, außer sie dürfen genau das sagen, weil es von der Marketingabteilung im Zuge der PR-Strategie freigegeben worden ist. Da muss man einfach realistisch sein. Also die ehrlichsten Formate, die du kriegst, sind heute tatsächlich im Retro-Bereich von Leuten, wo es ihnen völlig egal ist, was vor 30 Jahren war. Oder das ist das, darum leide ich so ein bisschen drunter, dass das so kränkelt zurzeit, aber es gibt sie ja wieder auf einer Game Developers Conference in San Francisco. Da hörst du genau solche Vorträge, die erstaunlich offen sind und auch zu Spielen, die teils nur zwei Jahre alt sind oder so. Das schätze ich daran so sehr. Darum leide ich so, dass ich dieses Jahr da nicht war. Aber jetzt zurück zu einer Frage. Wir machen ja beides bei Retro Gamer. Die überwiegende Zahl der englischen Artikel hat mehr oder weniger O-Töne von Leuten, die das Spiel konvertiert oder programmiert haben. Und das macht es auch so stark in meinen Augen als Quellmaterial. Und das könnte ich, wenn du mir jetzt sagen würdest, hey Jörg, okay, cool und Co. ist so erfolgreich, ich gebe dir jetzt 1 Million Euro und du machst da jetzt ein Retro-Gamer-Heft ganz allein. Du, ganz ehrlich, ich hätte teilweise die Kontakte einfach gar nicht, an diese Leute ranzukommen, selbst wenn ich jedes Geld hätte, um das, genau, das ist schon mal, das geht auch, als ich damals diese GDC-Doku gemacht habe, da habe ich 1-2 Entwickler angeschrieben und habe die gebeten, mir weitere Kontakte zu geben, und nachdem die mich quasi geprüft hatten und so auch in einem Fall tatsächlich geskypt, ob ich seriös bin, ob ich meine Hausaufgaben gemacht habe oder ob ich nur so ein Idiot bin, die kennen mich natürlich auch nicht alle, und dann haben die mir weitere Adressen gegeben und dann öffnen sich die Türen. Natürlich kannst du so vorgehen, aber das ist ein mehrwöchentlicher oder teils mehrmonatiger Prozess. Das kannst du nicht für jedes Heft machen. Anyway, und in vielen, vielen Artikeln ist das schon drin. Und dann gibt's aber halt ganz bestimmte Formate, und das ist halt just auf dem Sofa mit, wo wir das anders machen. Und das sind dann natürlich auch Interviews und auch klassische, aber natürlich sind die redigiert. Teilweise ist es ein Jammer, dass es eine Schriftform ist. Zum Beispiel haben die Kollegen vor wenigen Ausgaben erst auf dem Sofa mit dem Charles Martinet gehabt, also mit der englischen Stimme, ja, Englisch kann man ja fast nicht sagen, Stimme von Mario, der jetzt kürzlich halt aufgehört hat, im August wurde das bekannt. Und das Interview, da wäre ich wirklich gern dabei gewesen, weil das ganze Interview war voll mit so, wo dann im Text steht, benutzt Marios Stimme oder so lautmalerisch. Das muss fantastisch gewesen sein. Also da würde sich jeder Podcast die Finger danach abschlecken, das Band zu bekommen, das Originale. Ich habe auch ich mache ja auch manchmal Interviews und ich habe schon noch ein paar rumliegen. Vielleicht mache ich da mal was, damit sind dann natürlich voll auf Englisch. Was ich mit den Bitmap Brothers und so habe ich vor ein paar Jahren gemacht, habe ich immer noch. Hätte ich kürzlich fast weggeworfen, als ich meinen OneDrive aufgeräumt habe. Oh nein, um Gottes Willen. Und aber ja, das, also zur Beantwortung, die auf dem Sofa, die sollen so sein, aber viele, viele andere Artikel kriegen quasi immer wieder die Originaltöne, weil auch dazu mit den Leuten entweder live gesprochen oder ehrlicherweise scheint mir es meistens in fernelektronischer Form zu passieren.
Genau. Ich mag diese Darreichungsform wahnsinnig gerne, es ist so unmittelbar, auch wenn es redigiert ist, man bekommt so viel O-Ton
unter
Fließtext überhaupt nicht. Und was ich dann aber nochmal gern zu einer Frage an dich nutzen will oder zu einer Einschätzung, ich weiß es nicht, das ist was mir vor vielen Jahren, damals noch, als ich bei GamePro gearbeitet habe, als Redakteur mitgegeben wurde, als so eine, weiß ich nicht, Weisheit vom Berg, die jetzt einfach mal so hingenommen werden musste. Niemand, so hieß es, liest diese Interviews. Also sobald du direkte Fragen, direkte Antworten hast, scheint, und so wurde es gesagt, einen Reflex einzusetzen, dass Leute sagen, um Gottes Willen, ich blätter weiter. Und ich frage mich, warum ist das so? Ist das erstmal was du auch teilst als Einschätzung? Und hast du eine Erklärung dafür, warum das scheinbar unattraktiv ist für Leserinnen und Leser?
Ich denke, es gibt verschiedene Leserinnen und Leser. Und ich kann das insoweit sekundieren, als wir bei Interviews auf Gamers Global gemerkt haben über die Jahre, der Aufwand, die zu führen, weil ich habe immer versucht, meine Interviews für Gamers Global und überhaupt meine Interviews immer persönlich zu führen. Ich finde, ein E-Mail-Interview ist kein Interview. Ja. Aber das lässt sich immer schwerer durchhalten. Der Aufwand, das zu terminieren, zu führen und dann zu transkribieren und dann zu übersetzen, steht leider in einem schlechten Verhältnis zu den Klickzahlen, weil die sind tatsächlich in der Regel schlechter als bei einer Preview oder einem Test oder so etwas. Aber ich mache es immer wieder. Ich hatte letztes Jahr schon mit dem Ron Gilbert und seinen Mitstreitern da über das damals natürlich gerade rauskommende Return to Monkey Island auf der Messe so ein Video-Call gemacht. Die waren gar nicht da, aber es war ein Video-Call und ich saß quasi live auf der Messe, auf der Gamescom und hatte die halt nur so im Zoom-Interview, aber war trotzdem irgendwie spontan und lustig. Ich war, glaube ich, auch der Erste. Ich war so das Versuchskaninchen und so. Und das habe ich dann gerne auch transkribiert und habe es dann online auch gebracht und es wurde gut abgerufen. Also ich würde das nicht generell unterstreichen, dass dem so ist. Aber ich sag's mal so, Retro-Gamer wendet sich ja jetzt nicht an Aufmerksamkeitsdefizit gestörte Menschen. Es ist ein Heft, das liest du, weil du es lesen willst. Und weil du dir in Momenten, wo du Zeit hast, das Heft rausgreifst. Und ich finde, dafür ist ein Interview komplett gut geeignet. Das wird es auch weiterhin geben. Aber ja, es mag auf einer Webseite, mag Interviews ein vielleicht eher sterbendes Element sein. Das ist schon möglich.
Heft rausgreifen ist ein super Stichwort für so eines der letzten großen Themen, die ich mir herausgeschrieben hatte. Und zwar ist das zu finden auf der Seite 168 beim Retrofried, also im Grunde der Leserbriefecke.
Ja, genau. Ja, ja.
Und Stichwort Papierqualität, da wollte ich nochmal kurz hinaus. Also es wird schon angekündigt als ein Thema, das über diese Ausgabe so ein bisschen wabert, nämlich im Editorial, da gehst du schon mal auf die Papierqualität ein. Und im Retrofeed fand ich dann den Ursprung dieser kleinen Anmerkung im Editorial. Und da möchte ich nochmal ganz kurz zitieren, und zwar eine Einsendung von einem Alfredo T. Und er schreibt nämlich Folgendes. Als ich den Umschlag mit der neuen Retro Gamer 2 2023 voller Vorfreude aufmachte, war ich erstmal sehr enttäuscht. Die neue Papierqualität ist für mich ein großer Rückschritt, da die alten Retro Gamer Ausgaben in puncto Papierqualität für mich hochwertig waren. Die neue Ausgabe ist für mich minderwertig in Bezug auf das Papier. Und jetzt der Satz, bei dem ich aus dem Stuhl fiel: Wenn das so bleibt, sehe ich mich dazu gezwungen, mein Abo zu kündigen. Und also, Alfredo in allen Ehren, aber mir war nicht klar, Jörg, dass immer noch Menschen einen so großen Augenmerk, sage ich mal, legen auf Papierqualität.
Ja, aber das war tatsächlich ein Thema und wir hatten auch tatsächlich in der 2023 minderwertiges Papier. Ich kann das nicht anders nennen. Noch schlimmer war das Jahrbuch 2022. Das hatte ein Papier. Also ganz ehrlich, da würde sich der örtliche Getränkemarkt schämen, wenn er darauf seinen Katalog drucken würde. Ja. Und das war auch für mich echt schockierend. Und jetzt ist der Alfredo T. natürlich in seiner Überzeugung und Stringenz auch nicht gerade das, was ich gerne lese, weil man könnte ja den nächsten Schritt machen und sich fragen, warum hat sich der Verlag dazu entschieden? Ja. Ist das vielleicht gar nicht das, was die Redaktion will? Aber in der Sache musste ich ihm da leider recht geben. Zum Glück hat sich dann wieder 2023 wieder gebessert. Ich weiß auch mittlerweile, was da verlagsintern passiert ist. Ich kann das jetzt nicht hier sagen, aber das unterstreicht, letzten Endes hätte es mir ein Vorbote sein müssen für die Entscheidung, die dann Monate später gefallen ist. Dem Heise Verlag ist Retro Gamer offensichtlich nicht sehr wichtig. Ja. Und das ist da letzten Endes passiert, ohne jetzt auf die Details, das ist natürlich ein Geschäftsgeheimnis, letzten Endes einzugehen. Das hat sich aber dann, ich glaube, dank des Kampfes von Wolfgang Koser wieder gebessert. Und wir haben jetzt aktuell ein Papier, mit dem ich leben kann, das aber trotzdem nicht ganz so gut ist. Und gut heißt immer Grammatur, also wie dick ist das Heft. Dann gibt's verschiedenste Geschmäcker, ob mattes Papier edler ist oder glänzendes. Also beim Glänzen bist du halt irgendwann bei Fotopapier. Ich finde das zum Beispiel gar nicht schön. Ich finde eher so ein mattes, aber halt nicht sehr durchscheinendes am besten. Da muss man einfach dazu sagen, durch die Ukraine-Krise vor allem hat sich der Papierpreis pro Tonne verdreifacht zwischenzeitlich. Und er ist jetzt zurückgegangen. Und ich rede jetzt gerade aktuell in den letzten Wochen mit Leuten, die sich da auskennen, weil ich eben weiterhin Print anbieten möchte. Und er ist immer noch auf dem 2, je nachdem, wen du fragst, x-fachen, 1,9, 2,3-fachen von vor ein paar wenigen Jahren. Ja. Und das ist ein echtes Problem. Und es war in der Zeit, wo wir dann eben auch vom Verlag aus mit Papieren experimentiert haben, so, dass teilweise die alten Sorten nicht nur das Dreifache gekostet hätten, sondern auch gar nicht mehr am Markt verfügbar waren. Mhm. Und das hat sich wieder entschärft, aber ich glaube, wie bei vielem, es wird nicht mehr auf den alten Stand zurückgehen. Die Autofahrer unter uns werden nie wieder Diesel- und Benzinpreise finden wie vor Corona und so weiter und so fort. Hat ja auch legislatorische Gründe letzten Endes, die ja auch richtig sind. Und ja, das bewegt mich sehr, das Thema. Also ich sag's mal so, mein Ziel für die Print-Version von einem momentan noch völlig fiktiven Retro-Gamer V2 von uns ist auf jeden Fall, dass wir beim Papier nicht unter das fallen, was wir jetzt wieder haben bei eMedia, und im Idealfall würde ich gerne noch ein bisschen besser werden vom Papier her. Und ich werde eher den Aufpreis, das habe ich ja eingangs schon gesagt, also was ich mir vorstelle ist, du zahlst x Euro, das wird wahrscheinlich, ich möchte dazu nichts sagen, ja, ich muss das echt noch kalkulieren. Hängt auch echt stark von der Zahl der Interessenten ab. Aber ich denke, die Leute werden für das Printheft etwa 4 bis 5 Euro Aufpreis zahlen müssen. Aber dann möchte ich ihnen auch eine gescheite Qualität liefern. Das ist das, was ich mir so vorstelle.
Ja, war für mich jetzt auch eine neue Welt. Ich habe es eingangs ja erzählt, meine ersten Gehversuche selber ein Printmagazin zu entwerfen und zu drucken und zu verschicken und all das. Da bin ich in eine Druckerei hier in Hamburg gelaufen, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Was gibt's denn da für unterschiedliche Papiersorten. Ich habe die natürlich mein Leben lang in der Hand gehabt, aber
und nicht drüber nachgedacht.
Nee, niemals. Ich weiß natürlich, was sich für mich gut anfühlt und was nicht. Und dann habe ich mich am Ende entschlossen, und ich bin jetzt gespannt, ob dir das irgendwie was sagt oder ob du das jetzt schon auf dem Daumen spürst, aber ich habe mich dann, nachdem ich dann eine halbe Stunde über verschiedene Papiere gerieben habe und irgendwann kein Gefühl mehr hatte, was ist denn jetzt eigentlich was, habe ich mich entschlossen für, Achtung, ich habe es ja extra aufgemacht, die Bestellbestätigung, 135 Gramm matt. Ist das was, wo du zusammenzuckst und sagst,
nö, das sagt mir natürlich was, das ist eine gute Qualität. Und also das gibt es auch nochmal verschiedenste Sorten natürlich, aber 135 ist ein Papier, das ich im Vergleich zu, sag ich mal, einem, billig illustrierten fühlt sich das wertiger an, ist fester und verhindert auch, natürlich wenn du es ins Licht hältst oder gegen die Fensterscheibe, dann scheint jedes Papier durch, das kein Pappkarton ist, aber ein Papier sollte, wenn man es quasi, also in meinem Ideal, das ich mir auch für Retro-Gamer wünsche, wenn du so die Seite anhebst und umblätterst, sollte im Moment des Anhebens nicht schon die nächste Seite drunter vorscheinen, das ist so ein bisschen... Ja, also auch wenn es etwas dicker bedruckt ist, wenn du natürlich, wie gesagt, es dann gegen helleren Hintergrund hebst, da musst du dann, glaube ich, 300 Gramm nehmen, dass da nichts mehr durchscheint.
Weil ohne Witz, ich finde das ja hochfaszinierend, weil du dich damit auch so auskennst, deswegen, ich muss jetzt einfach noch fragen, ich weiß gar nicht, ob man das so fragen kann, aber hast du ein Lieblingspapier, also wo du jetzt sagst, wenn Geld keine Rolle spielt, oder vielleicht öffnet das die Frage zu weit, aber gibt es so eine Lieblingsgrammzahl zum Beispiel, wo du sagst, Mensch, das ist mein Go-To-Papier, da fühle ich mich einfach am wohlsten, also ohne Witz, das wird mich wirklich mal interessieren.
Nein, das habe ich nicht. Ich habe mich kürzlich privat, weil meine jüngste Tochter 18 geworden ist, und dann gab es halt ein Fotobuch so aus ihrem ganzen Leben, und da habe ich mich mit den horrenden Druckkosten von Einzelexemplaren nochmal beschäftigen dürfen. Ohne Scheiß, das hat über 100 Euro gekostet. Wow. Wir haben natürlich zwei Exemplare, weil eins wollte man dann auch. Aber ja, war auch dick genug und so. Und da habe ich mich jetzt zuletzt professionell mit beschäftigt. Gerade bin ich noch nicht so ins Detail gestiegen, und ich hatte auch das Glück, dass ich immer Leute hatte, die sich darum gekümmert haben. Also natürlich in den Verlagen gab es eigene Produktionsabteilungen, aber auch da, also und ich weiß noch, der Heinz Zimmermann, der damalige Produktionsleiter bei IDG, der kurz nach meinem Weggang von mir dann leider auch in Rente gegangen ist, wenige Jahre später, wie begeistert er war, wenn er ein, weißt du, um 5 Gramm besseres Papier beigeschafft hat zum selben Preis, und dann kam er rüber. Wir waren im selben Untergrundstockwerk, und schauen Sie mal, Herr Langer, und dann hat er, und das richtige Begeisterung, also mit dem müsstest du doch mal ein Interview führen zu Papiersorten, der hat das gelebt, und auch so Sachen wie diese ganzen, die GameStar-Umschläge, wo dann die Datenträger eingeschoben waren, da kam er immer wieder mit Innovationen und so weiter, das hatte ich nie, aber also ein Dreckspapier von einem guten unterscheiden, das kann ich. Was ich, um zu dem Alberto zurückzukommen, übrigens, man möge es mir bitte auch anrechnen, dass ich solche Leserbriefe auch abdrucke. Also da kenne ich nichts. Also Kritik kommt immer ins Heft. Ich nehme sogar lieber die Kritik als die Lobhudeleien, ehrlicherweise, weil oft kann ich dann halt auch darauf antworten, noch ein bisschen was gerade rücken. Und ein anderer Vorschlag, der hier halt auch drin kam, es haben mehrere Leute geschrieben, und das sind dann oft Leute, die haben dann so Doktor so und so in ihrer Anschrift stehen. Ja, also ich würde ja jederzeit auch 5 Euro mehr zahlen, wenn die Papierqualität wieder so toll wäre wie früher. Und dann vergleichen sie sich, ich glaube, das ist sogar auch hier drin, mit Museumskatalogen, also mit Ausstellungskatalogen, also diesen 20, 30 Euro Teilen, wo du dann einen Hiwi brauchst, der das nach Hause trägt. Ja. Und wo natürlich Hochglanz und Pipapo und wir haben keine Mühen und Kosten gespart. Warum? Die begüterten Besucher zahlen uns ja diese 25 Euro. Ja. Und da habe ich dann aber halt auch geantwortet und das ist auch meine Meinung. Ja, die Leute gibt's. Aber ein Retro-Gamer kostet bereits 12,90 Euro. Das ist verdammt viel Geld. Und jetzt daraus 15, 16, 17,90 Euro zu machen. Wie gesagt, in die Region könnte es gehen für die Printausgabe in Zukunft, weil es einfach nicht anders darstellbar ist. Aber das ist eben nicht die Masse. Und auch nicht die Masse der Games-Konnoisseure. Und ich habe bei Gamers Global kürzlich eine Preiserhöhung durchführen müssen. Und es ist immer ein ganz, 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 ganz schwieriges Thema. Und nee, und der Verlag hat dann nie ernsthaft drüber nachgedacht. Ich habe das natürlich weitergegeben. Hey, mir sagen ja immer wieder Leute, würden auch 14,90 zahlen und so weiter. Es wurde nie ernsthaft diskutiert. Und ich finde, so ein Heft muss schon kosten, sonst lässt sich's nicht produzieren. Ist einfach so. Es ist aber letzten Endes eine Frage von Fixkosten plus Druckkosten plus Autorenkosten. Und die musst du gegenüberstellen letzten Endes den Verkaufspreis mal der Abonnenten. Mhm. Und da gibt's einfach bestimmte Gesetzmäßigkeiten. Aber jetzt, also ganz ehrlich, wir werden für das E-Paper so dicht wie möglich an die 10 Euro rücken von oben her, wie es geht, weil ich einfach finde, es muss auch bezahlbar sein. Und ich möchte kein Printheft haben, das über die 15 Euro hinausgeht. Aber ich kann dir noch nicht sagen, ob das auch so sein wird, weil ich kann nicht zaubern. Ich muss mit den Preisen im Markt leben. Und im Zweifel, wie gesagt, bevor wir ein Dreckspapier nehmen, dann verlangen wir einen Euro mehr.
Ja, sehr schön. Dann sind wir auch schon in Ausblicksstimmung. Das passt ganz gut, weil ich habe noch eine letzte Beobachtung auch aus dem Retrofeed und die führt so schön in die Zukunft, in die mögliche Zukunft eurer Retro-Gamer-Ausgabe, sage ich mal dann. Und zwar auch von einem der besagten Doktoren, Dr. Julian E., stammt in Teilen, also er hat noch was anderes geschrieben, aber das ist nicht relevant für die Frage. Und zwar, ich zitiere auch noch ein letztes Mal, ich persönlich bin sehr an den Menschen aus dem Bereich Videospiele interessiert. Deshalb sind natürlich die Interviews mit den Entwicklern von früher besonders interessant, aber eine Überlegung wäre es, ob man auch heutige Sammler oder Personen mit einem interessanten Zugang zum Thema Retro-Spiele vorstellt oder zu Wort kommen lässt. Dann geht es noch so weiter, aber die Essenz ist klar, er wünscht sich quasi, ich sag mal, die Öffnung, die Weitung dieses Retro-Game-Ansatzes, wie wir es ganz vorhin auch schon mal ganz kurz angerissen hatten, so dieser, den geweiteten Horizont. Und das würde ich gerne als Frage zum einen in deine Hand geben und fragen, ist das was du dir auch tatsächlich, worauf du Lust hast, was du dir wünschen würdest? Und zum anderen, gibt es denn schon diese Ideen, diese Impulse, die du im Kopf hast für das eigene Retro-Gamer-Magazin, in welcher Form es dann auch fortgesetzt werden würde, wo du sagst, da war bisher kein Platz da, kein Spielraum, ich weiß es nicht, das wollen wir jetzt aber mal angehen.
Also dazu fallen mir 3 Aspekte ein. Der erste ist, ich habe schon in der Hinterhand tatsächlich durch einen Gamers Global User, der mich kontaktiert hat, just so einen Artikel, der sagt, dass er eine riesige, vielleicht eine der größten Spielesammlungen in Deutschland hat und die gerne mal vorstellen würde. Den habe ich jetzt vertröstet nach dem Motto, du, ich habe hier mit gerade Retro Gamer, mit der Japan-Doku, wo die 8. Folge gerade fertig wird, mit dem Weihnachtsgeschäft dann von Gamers Global, ich habe so viel zu tun, also ich habe frühestens uns im nächsten Frühjahr zeitlich zu besuchen. Wenn du so lange warten kannst, lass uns das mal ins Auge fassen. Das ist gerade da der Stand. Also das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Das wäre aber dann auch etwas, das würde ich dann auch in so einer, also Mini-Doku in Videoform verarbeiten, aber dann auch gerne natürlich in einem neuen oder weitergeführten Retro-Heft. Das ist so der erste Aspekt, dass ich dem generell gar nicht abgeneigt bin. Der zweite Aspekt gleichzeitig und das, was ich gerade sagte, konterkarierend, die britische Retro-Gamer macht das schon. Die stellt eigentlich regelmäßig, ja, aber dummerweise halt britische Sammler vor. Die dürfen dann ihre 5000 Spielepackungen da vorstellen, aussortieren und bla bla bla. Oder, und das übernehme ich nicht, weil ich mir denke, ja, es ging bislang auch ohne und es sind irgendwelche Briten und da ist vielleicht auch die Beziehung nicht so da. Und was war der dritte Aspekt, der droht mir gerade zu entfallen? Dann waren es eben nur zwei Aspekte. Ja. Also, der dritte Aspekt ist noch, weil du gefragt hast, wie die Pläne sind. Also gerade ist es tatsächlich so, ich habe schon ein, zwei Ideen, was man tun würde, wenn wir tatsächlich jetzt nicht die Lizenz kriegen, uns quasi in Eigenregie machen müssten. Aber da das mein Plan B ist und der natürlich, wenn das jetzt so alte Happy Computer und Powerplay-Fans hören, ja, macht, das ist übrigens auch, kam schon so in den, wie die Leute können mir auch einfach auf diese Adresse, von der der Newsletter auskommt, schreiben. Ich guck da nur alle zwei, drei Wochen rein zur Vorwarnung, weil ich gar nicht die Zeit habe gerade, aber ich gucke da rein und ich antworte da auch jedem. Also jeder, der eine Frage stellt, wird da binnen von ein paar Wochen zumindest eine Antwort kriegen. Und aber viele schreiben auch keine Fragen, sondern einfach Lob oder Wünsche und so. Und da gibt's einige, die schreiben, ja sofort, aber bitte mach die Powerplay V2 oder mach die PC Player Powerplay Maniac. Aber das ist halt, das ist schwierig. Also ich weiß, wir würden so ein Heft schaffen. Ich weiß, es würde dünner sein müssen. Aber ich habe da noch gar nicht die völlig konkreten Vorstellungen. Die würde ich in dem Moment natürlich entwickeln, wenn ich wüsste, dass der Plan A nicht möglich ist, das Retro-Gamer-Heft weiterzuführen.
Also, vielen Bewegungen. Ich bin so gespannt. Wie gesagt, diese Geschichte, die war nicht ausgedacht. Das war ein ganz besonderer Moment in dieser Buchhandlung da am Hauptbahnhof. Und ich bin jetzt also mehr als nur interessiert, wie es jetzt weitergeht. Nochmal der Hinweis für alle. Wie gesagt, in der Folgenbeschreibung findet ihr diesen Weg zur Glückseligkeit beziehungsweise den Weg zu diesem, ich sag einfach mal, Newsletter oder dem Fuß in der Tür mitzubekommen, wie es weitergeht mit euch.
Ja, vielen Dank, dass ich es hier nochmal auch sagen durfte und man merkt, glaube ich, mir liegt dieses Heft am Herzen.
Also, auch dir nochmal großes Dankeschön für die Zeit. Wir haben es gerade gehört, viel zu tun und trotzdem Zeit genommen. Ich wertschätze das sehr. Toi, toi, toi für die Zukunft und also ganz ehrlich ein großes Dankeschön für die bisherige Arbeit. Ein tolles Magazin. Ich werde es jetzt quasi rückwärts gerichtet in mehrfacher Hinsicht nachholen. Genau, toll. Ich wink dir zu, ich drück dir die Daumen und dann hören wir uns vielleicht in ein paar Monaten hier wieder mit Neuigkeiten, welcher Art auch immer.
Ja, hoffentlich positiv. Ja. Ich danke dir, Domschott, und deinen Zuhörern und bis auf bald.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.